Ich war so naiv, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ich habe also eine Küche gekauft, ohne dass ich die fahren konnte, ohne dass ich wusste, was das ist, und habe mir nicht überlegt, woher kommt denn der Strom? Ich meine, meine Mutter hat immer gesagt, als ich dann relativ berühmt war, gerade in Österreich, ja, bild dir bloß nicht ein, Hitler war auch berühmt. Die Mitte fehlt langsam oder zerfließt nach links und rechts, also wird immer radikaler, fließt zu den Rändern hin, und das, was übrig bleibt, ist eigentlich eine Wüste, wo nur noch einzelne Monolithen sozusagen wie ein Magnet wirken, weil nichts anderes mehr da ist.
70. Folge, Jubiläumsfolge.
Yay.
Thomas, Sebi,
yay.
Herzlich willkommen, da sind wir wieder.
Ja, du hast sie auch alle erlebt seit 1880, seit wir gestartet sind, wir ja noch nicht.
Aber ich sehe immer noch besser aus als du.
Naja, die einen sagen so, die anderen sagen so.
Wir haben heute einen wunderbaren Gast bei uns und ich glaube auch, dass wir einfach gleich losstarten sollten.
Ja, unbedingt.
Ja?
Wir waren jetzt so lange nicht auf Sendung, es ist
richtig.
Zeit, dass wir richtig starten. Ich habe Lust auf Wein, wir
richtig.
Müssen was
wir haben
trinken.
Durst.
Wir haben einen sensationellen Gast heute, wir müssen unbedingt sie ganz schnell reinlassen.
Muss ich mal gucken, dass ich die Brille aufkriege, ich merke gerade an den Kopfhörern hängt. Sieht ein bisschen komisch aus, aber
Dietmar liest jetzt sein Zeug vor, das dauert eh noch 5 Minuten.
Richtig, entspann dich. Unser heutiger Gast. Die Köchin für nachhaltigen Genuss, begeistert mit ihren kreativen, umweltbewussten Gerichten. Ihren ersten großen Auftritt hatte sie 2004 als Mamsell in der Dokumentation Abenteuer 1900 Leben im Gutshaus, womit sie einem breiten Publikum bekannt wird. Es folgen zahlreiche Einladungen in Talkshows und Kochsendungen. Für den Sender Arte ist sie auf kulinarischen Entdeckungsreisen unterwegs, quer durch die Welt, von Großbritannien über Österreich und Frankreich bis hin nach Asien. Dabei wirft sie einen Blick in die Kochtöpfe renommierter Spitzenköche und talentierter Hobbyköche. Sie unterstützt Winzer und Landwirte bei ihrer Arbeit und enthüllt die Geheimnisse der regionalen Küchen. Unser Gast ist eine deutsch-österreichische Unternehmerin, Fernsehköchin, Autorin, Politikerin und Autodidaktin, eine Köchin für nachhaltigen Genuss. Vor kurzem wurde sie mit dem Chemnitzer Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Kinder liegen der Mutter eines Sohnes besonders am Herzen. Seit 2007 ist sie Initiatorin, Gründerin und Frontfrau der Sarah Wiener Stiftung für gesunde Kinder und was Vernünftiges zu essen. Aber sie ist auch internationale, schleswig-holsteinische und hamburgische sowie Berliner Meisterin in Taekwondo. Im Sport machte sie zwischenzeitlich 600 Sit-Ups. Bienenkönigin. Sie hat keine Angst vor Bienenstichen. Sie besitzt die österreichische Staatsbürgerschaft und fühlt sich als 100%ige Europäerin. In der Uckermark allerdings fühlt sie sich mehr als Ösi. Sie mag den brandenburgischen Bauerndialekt, Maultaschen sind eine Leibspeise. Sie liest gern Tintin oder besser gesagt Tim und Struppi, schließlich hat sie die gesamte Sammlung. In der Kindheit hat sie weder Cola getrunken noch gerne Dosenerbsen gegessen. Intellektuelle Küche ist nichts für sie. Genussküche ist primär ihr Fall. In frühen Jahren wollte sie Schäferin werden. Ihre ganz große Schwäche sind Mehlspeisen. Sinnlichkeit ist ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Sie ist Purist. Einer ihrer wichtigsten Lebensbegleiter ist circa 30 Zentimeter groß und mittlerweile ziemlich abgenutzt und heißt Peter. Ihr Stoffteddy, der Panda-Bär, den ihr ihre Mutter bei der Geburt geschenkt hat. In ihrem Schlafzimmer sitzt er an einem Regal neben einem Wachsblock aus der eigenen Bienenzucht. Über das Essverhalten der Menschen heute sagt sie, es bewege sich atavistisch fort. Herzlich willkommen in unserer Mitte und ein herzlicher Servus, endlich eine Österreicherin hier. Mei, ich freue mich. Sarah Wiener.
Yay. Wow, das war ja eine Arbeit, das zu recherchieren.
Oh, es macht Spaß. Es macht so Spaß. Man hätte noch viel mehr ausführen können, noch viel mehr dazu schreiben können, aber dann wären wir morgen noch nicht fertig.
Also danke für dieses, für diese liebe Vorstellung.
Sehr, sehr gerne.
Politikerin bin ich nicht mehr. Ich war.
Nicht das, mehr?
Ja, es war ja im Juli das Mandat zu Ende gegangen, Europapolitikerin.
Aber bleibt man da nicht auch ein bisschen Politikerin im Herzen?
Man bleibt
oder?
Immer politisch. Na, Politikerin, sage ich ja, also Berufspolitikerin. Mhm. Politisch tätig oder interessiert in gewissen Gebieten war ich schon immer.
Und wenn du das jetzt so, weil sagst du, das bist du jetzt nicht mehr, bist du froh? Oder sagst du,
hört ja keiner zu, ne?
Nein, das hört ja keine Sau.
Ich bin froh. Boah, das war so ein harter, wirklich ein harter Job. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich hatte ja auch so meine Vorurteile Politikerinnen und Politikern gegenüber. Und ich musste da wirklich einige revidieren. Ein paar sind natürlich stehen geblieben, aber so viel wie wirklich engagierte Politiker, wenn sie denn engagiert sind und Überzeugungstäter sind, arbeiten Tag und Nacht und sich bemühen, auch wenn sie gerade in der Opposition sind und ein paar Prozent haben, wissen, dass sie eh nichts erreichen, aber trotzdem so hart arbeiten und kämpfen und diskutieren. Also es ist, da habe ich wirklich Demokratie erlebt, ja, und auch Idealismus und dass Leute überzeugt sind von dem, was sie machen.
Aber gerade Brüssel und Straßburg ist ja auch ein Riesenbetrieb, ne?
Riesenbetrieb. Also im EP, im Europäischen Parlament in Brüssel, da sind ungefähr 5000 Leute. Du hast ja also ungefähr 720 Abgeordnete und dann hat jeder noch seine Assistenten und dann gibt's die Kommission, die Europäische. Ich glaube, das sind auch nochmal 20.000. Also es ist wirklich eine riesige Bubble, eine Blase, die da Politik macht. Dann gibt's die ganzen Lobbyisten, die da sind, die ganzen Verbände, die da sind, den Europäischen Rat. Also da ist wirklich, da bebt.
Medien,
obwohl relativ wenig. Also Europapolitik wird ja gern unterm Tisch gefallen lassen. Deswegen, glaube ich, sind wir auch so weit weg von Europapolitik. Ja, da werden dann ein oder zwei Leute von den Medien, von bestimmten Medien hingeschickt und die müssen dann 2000 Themen abdecken. Das ist wirklich, ich glaube, die haben auch nichts zum Lachen.
Ja, das ist auch nicht ganz fair, weil in Berlin wird jeder Furz des Hinterbänklers irgendwie noch durchdiskutiert, ja. was er wohl gerade am letzten Tag gegessen hat. Und in Europa werden sehr wichtige Beschlüsse gefasst und es kriegt kein Mensch mit in Deutschland.
Und da werden aber wirklich Gesetze gemacht, die auf alle Länder Einfluss haben. Hm. Das muss man sich ja mal vorstellen. Also direktamente, das, was da oben entschieden wird, also was heißt da oben, da mittig oder da hinten, das hat ja einen Einfluss auf uns alle. Das heißt, es gibt ja viele Gesetzestexte, Direktiven, die dann von den einzelnen Ländern umgesetzt werden müssen.
Und es ist auch noch sehr viel bunter, als es in Wahrheit im Bundestag ist, wenn man überlegt, in welcher Bandbreite Menschen da im Parlament vertreten sind, von schwierigen Leuten, teilweise aus Ungarn oder Polen.
Ja, auch aus Deutschland.
Aus Deutschland schwierige Leute.
Meine Herren, ja, der Graf von der AfD, ja, also erwiesenermaßen hat er eine chinesische Spionin und einen russischen Spion als seine Assistenten da arbeiten lassen. Die Patrioten Deutschlands finden das völlig okay. Mhm. Das ist wirklich, also da kannst du was erleben von nicht nur zwischen den einzelnen Fraktionen, den einzelnen Parteien, sondern auch unter den einzelnen Ländern. Das ist natürlich extrem bunt und hochspannend, dass natürlich die Grünen Frankreichs ganz anders drauf sind als die Deutschen oder die Letten nochmal ganz anders drauf sind als die Griechen. Also es gibt nicht den Sozialisten oder den Grünen oder den Konservativen. Und das ist, finde ich schon wirklich, wirklich extrem spannend.
Was hast du als besonderes Highlight aus dieser Zeit in deinem Herzen mitgenommen?
Ich habe mich mit ein paar Leuten befreundet. Ich bin heute noch mit einer sizilianischen Brüsselerin aus der S&D-Partei befreundet. Ich bin mit 2, 3 Leuten aus meiner Fraktion befreundet. Also das sind wirklich Freundschaften, die ich mitgenommen habe. Wo ich mich wirklich privilegiert fühle, ist, dass ich überhaupt wirklich im inneren Auge des Orkans war über Europapolitik und das begriffen habe, wie Europapolitik gemacht wird. Wer macht das? Ich meine, gut, jetzt gibt's wieder viele andere. Es ist ja immer sehr viel Schwund von Legislatur zu Legislatur. Und da hatte ich vorher überhaupt keine Ahnung, ja, von wie funktioniert wirklich Europapolitik, wie schaut's da aus, wer hat da das Sagen, wie macht man Gesetzestext, was ist der Unterschied zwischen einer Verordnung und der Direktive und so weiter. Ich wusste nicht mal, was ein Trilog ist, also es gibt natürlich 100.000 Sachen, die ich gelernt habe. Wahrscheinlich der größte Vorteil ist, dass mein Englisch jetzt nicht mehr ganz so miserabel ist, wie es vorher war.
Und es waren ja auch wilde Jahre. Also von 2019 bis 2024, wir hatten die Pandemie, wir hatten das finale Vollziehen des Brexits, wir hatten jetzt den Ukraine-Krieg. Ihr habt ja auch wirklich
Corona.
Genau, viel durchgemacht in der Zeit da im Parlament.
Ja, für mich war das sowieso der Hammer, weil ich kannte ja niemanden. Ich kannte keinen Menschen, ich bin ja als Freie hingegangen, dann auch noch als Ösi. Die auch nicht mit den österreichischen Grünen null zu tun hatte, die nicht mal wirklich fit ist in der österreichischen Innenpolitik. Woher auch? Ich wohne ja seit 40 Jahren in Berlin. Und dann in so einen Kontext zu kommen mit eigenen Ritualen und mit einer eigenen Kultur, mit einer eigenen Sprache, dann diese mühsamen Gesetzestexte zu lesen. Ja, ich habe ja auch eine Frage an die Kommission gestellt zur einfachen Sprache. Kann man bitte mal so reden, damit man es versteht? Oder muss ich jetzt einfach so herumschwurbeln, damit ich mich abgrenze dem normalen Mensch gegenüber und sage, ich weiß, wovon wir reden hier? Und ein Satz geht über 6 Zeilen, oder geht's vielleicht auch einfacher, damit Leute mehr mitgenommen werden und auch kapieren, worum es geht?
Bevor wir zum Wein kommen, da müssen wir jetzt auch langsam mal, aber bevor wir zum Wein kommen, ein Punkt noch. Es wird ja immer gesagt, Demokratie soll durchlässig sein. Es sollen Leute von draußen rein und auch nur auf Zeit rein und nicht 16 Jahre gleich da verbringen. Deshalb finde ich dein Beispiel so super, dass du als auch in Deutschland eine sehr prominente Person da reingegangen bist, die auch politisch engagiert hast und gleichzeitig auch nach 5 Jahren gesagt hast, okay, mir reicht's, ich gehe jetzt auch einfach wieder. Aber gerade deine Art, die bereichert so einen Betrieb ja total, damit nicht alles so die gleiche Art von Leuten. Ich kann das sagen, ich bin Politikberater, ich darf so über Politiker reden, oder? Ja, ich darf
das. Naja, manche sagen so, manche sagen so. Mhm. Also was ich schon anmerke, ist, dass es so mühsam ist, wenn du wirklich keine Ahnung hast, Politik zu lernen und zu begreifen, dass ich mir so schon ein bisschen so vorkomme, ich habe jetzt eine unglaublich anstrengende Ausbildung durchgelaufen und eigentlich aus ethisch-moralischen Gründen hätte ich nochmal 5 Jahre machen müssen. Weil jetzt weiß ich's. Am Ende saß ich im Sattel. Hätte ich auch gemacht, wenn die österreichischen Grünen gesagt hätten, bitte, bitte. Mhm. Haben sie aber nicht. Und ich war froh darum. Ja, weil ich hätte es gemacht einfach aus diesen Gründen, dass ich sage, ey, jetzt habe ich so viel gelernt und so viel verstanden. Jeder, der da reinkommt, auch ein Bundestagabgeordneter von hier, der glaubt, war jetzt schon mal 10 Jahre in der Politik, wird sich wirklich herumschnackeln mit den Ohren, wenn der ins Europaparlament geht, weil das nochmal ein ganz anderer Weg ist und ganz andere Art von Politik. Der muss da auch bei Null anfangen. Insofern, ja, auf der anderen Seite mit Einschränkung.
Und darum, glaube ich, ist es auch so, weil es alles so kompliziert auch auf der anderen Seite ist, braucht man vor allem in der Politik durchaus hin und wieder ein schönes Gläschen Alkohol, um genau diese Dinge zu verstehen.
Ich dachte,
und
Leute mit Erfahrung.
Nein. Also das hat, glaube ich, noch nie geholfen.
Auch nicht mit Geschmack, nicht, Dietmar?
Nicht mal mit Geschmack. Nein, aber ich vermute mal einfach, dass vielleicht liegt es dem zugrunde. Ich hätte dich ganz anders eingeschätzt, was das Thema angeht. Ja, eine ganz andere Richtung gedacht, ja. Aber vielleicht liegt es ja im Europaparlament, das ist plötzlich das Thema Georgien geworden.
Ey, und wir haben ja schon vor ein paar Monaten das Thema besprochen und ich am Punkt, so kurz nach den georgischen Wahlen, das macht einfach eine gute Politikerin aus, verstehst du?
Genau, wir zeichnen Ende Oktober auf, das als Info, das heißt die Wahlen in Georgien sind gerade 3-4 Tage erst her heute. Noch total frisch, was da alles passiert ist. Insofern, ich dachte auch am Wochenende, wow, Sarah hat genau das richtige Thema gewählt. Wir müssen heute auch noch politisch kurz über Georgien reden, aber erstmal reden wir über die Weine. Richtig. Herzlich willkommen, liebe Weinprinzessin.
Ja, hallo, guten Tag. Grüße euch.
Guten Tag.
Schön, dass ihr da seid.
Schön, dass wir dich wieder an der Seite haben.
Ja.
So. Prinzessin, mit welchem Wein fangen wir an?
Ja, ich habe mir hier schon eine kleine Reihenfolge hingestellt, damit ich nicht durcheinander komme, denn ich habe die Weine schon mal dekantiert, damit die ein bisschen atmen können und noch leckerer sind, als sie ohnehin schon sind. Uiuiui. Wahrscheinlich.
Hm. Das ist aber auch die einzige Weinsprache, die wir heute haben. Also keine Sorge.
So, und zwar habe ich ausgesucht Dietmar.
Was?
Mit Dietmar
nicht
fangen
mit
wir
meinen?
An. Es ist ein kleines Zufallsprinzip.
Das halte ich ja für einen Fehler. Weil irgendwann einmal, wenn man besoffen ist, schmeckt man ja, man soll immer von Wein zu Wasser gehen.
Wir haben 69 Folgen hinter uns, das dauert bei uns.
Keine Sorge.
Wir nicht. Ich bin ganz schnell beschwipst.
Wir haben auch schon die Gläser von Gästen leer getrunken, ganz heimlich.
Ja, sehr gern.
Damit es nicht zu wild wird.
Ja.
Dietmar, gibst du mir mal bitte,
also, sorry.
Thomas.
Wie bist du aufs Thema Georgien gekommen?
Ich war in Georgien und Georgien, also ich glaube, ihr habt noch nie eine Folge über Georgien gemacht.
Richtig.
Und das geht ja gar nicht.
Richtig.
Ja, Georgien ist ja das Weinland, macht Wein seit 8000 Jahren. Ich glaube, die haben überhaupt den Wein erfunden.
Die Wiege des Weines.
Tatsächlich, ja. Und deswegen dachte ich mir, hallo, also ich habe keine Ahnung von Wein, aber da fehlt was. Du hast recht, hätte natürlich noch ein paar andere Themen gegeben, die ich unbedingt hätte dann auch noch machen können.
Du bist ja eh viel durch die Welt gekommen. Also klar.
Kulinarisch. Nicht so sehr mit Wein.
Aber du hast bestimmt hin und wieder mein Gläschen davon.
Ja, aber ich gehe das wahrscheinlich anders an, als ihr das angeht. Also hier.
Naja, also Thomas Beispiel, trinkt nur. Also das ist klar.
Ah, dann Thomas, dann haben wir was gemeinsam.
Also muss ich mir vielleicht ein bisschen voll war, aber
ich mir hier anhören.
Naja,
ich
muss, der Mund muss ja gespült werden.
Bei uns, ich muss
der Trinkspruch. Der Trinkspruch,
ja. Richtig. Ja, derer gibt es zwei. Das eine ist, Thermomix ist nicht kochen. Und das zweite ist, um es mit den Worten von Alfred Biolek zu sagen,
lecker.
Den lecker. Ich sehr mag.
Mochte. Ja.
Riecht aber gut.
Ah, die war ganz toll. Der ist ja rot. Ich finde, der ist so richtig fleischig. Da kann man fast reinbeißen.
Muss ich mir gleich mal hier gleich mal eine Aufzeichnung, weil ich war jetzt ganz überrascht, dass ich als erstes dran
komme. Aber ist mein Glas so muffig oder ist es der Wein?
Ich könnte jetzt was anderes sagen.
Ich wollte auch gerade sagen, also so super fleischig.
Wie ein schönes Filet Mignon in roh.
In roh?
In rot.
In rot.
Ich lenke noch kurz ab, du hattest ja eben gesagt, du hättest auch andere Themen mitbringen können. Wenn du noch mal andere Themen mitbringen möchtest, du kannst gerne jederzeit wiederkommen. Du bist jetzt schon eingeladen, obwohl wir erst eine Viertelstunde machen, aber morgen, übermorgen, ist wie auch immer. Wirklich,
ist das mein Jubiläumsbonus?
Ja, wir hatten auch schon zwei, drei Gäste, die wiederkommen sind. Gregor Meile ist wiedergekommen, Heiko Antoniewicz ist wiedergekommen, Nathalie Lump ist wiedergekommen.
Ey, dann muss ich das ja die Frauenquote nach. Ja,
Sarah Wiener kommt wieder.
Prost. Warum stoßen wir nochmal?
Also ich finde, es hat gut klingt. Ich habe keine Ahnung. Ja, wirklich nicht. Aber du merkst ja, dass er viele Tannine hatte, dieser Wein. Bisschen säurelastig hinten im Gaumen. Ich bin jemand, der Rotwein liebt. Also Weißwein trinke ich unter größter Not. Nur wenn jemand sagt, boah, das ist so ein super Wein, dann nippe ich mal, weil ich will wissen, wie der super Wein schmeckt, ob ich das auch schmecke. Und ansonsten trinke ich eigentlich nur Rotwein und ich bin auch nicht ein Weinkenner, auch kein Rotweinkenner, sondern ich bin so ein Sozialtrinker. Also deswegen.
Bist du in guter Runde hier.
Ja. Und ja, sag du mal was. Oder du?
Na, erstmal.
Die Prinzessin.
Prinzessin ist am besten.
Also ich finde, er hat sehr viel von Klebstoff wieder, ne? Dafür gibt es ja auch einen Fachbegriff, wenn es so wie
Uhu.
Klebstoff-Uhu so ist, so ein bisschen. Dann fleischig wie ein Rotstück Fleisch. Gott sei Dank nicht so pelzig auf den Zähnen, sodass man die gleich so einen Belach kriegt. Schmeckt mir eigentlich ganz gut. Angenehme Temperatur. Oh, hier vibriert hier
ein Handy,
ne? Handy.
Nicht meins, jetzt habe ich abgeschaltet.
Wer hat sein Handy nicht ausgemacht?
Wer hat sein Handy nicht ausgemacht?
Das gibt Ärger, Freunde.
Ich habe den Flugmodus an. Ist das meine Uhr? Kann das sein?
Ich weiß nicht, ich kann mit meiner Uhr nicht telefonieren.
Sind das alternative Wahrheiten jetzt?
Ich mache sie gleich mal aus. Wie macht man denn
die Er hat Uhr? Schon eine gewisse Schwere.
Genau, aber nicht zu schwer, ne? Das
ach,
ist
Moment,
so.
Ich habe ja noch was Kleines mitgebracht.
Achso, ich dachte, das zweite Handy kommt jetzt, das vibriert.
Nee, habe ich oben.
Sei es, wo man so eine Antenne noch rauszieht.
Ich habe ein bisschen Weißbrot mitgebracht.
Oh. Und, aus der Uckermark sehe ich.
Aus meinem Laden. Und dann habe ich ein paar Tomaten, die letzten Tomaten aus meinem Garten und einen Büffelkäse und einen alten Comté, der gut zu Wein passt. Aber dadurch, dass ich im Zug war und morgen wieder weiterreise und nichts habe ich, also müssen wir das brechen grandios. Wie Jesus.
Ach, das ist ja
so. Na, sonst flitzig noch mal schnell und hol uns ein,
ja, wir können
ein Brett
so
und ein Dings.
Ja, nee, wir machen das hier
ach so,
wirklich
aber,
so.
Ach so, ja, aber da.
So ein bisschen, ich ja, flitze einfach schnell, oder? Und ja, ihr macht dabei weiter.
Ein Messer wäre schon ganz
soll
gut.
Soll ich irgendwas am Ton machen, Sebastian?
Nicht schreien, wenn
was ihr
alle passiert,
nicht, wenn ich hier drücke?
Wenn ihr alle nicht
dann bist
schreit,
du ausgeschaltet, drück mal bitte.
Wenn ihr alle nicht schreit, dann sollte das klappen.
Okay, wir schreien nicht. Also ich finde deinen Wein ehrlicherweise ganz gut.
Ach, hör auf.
Ja, ja. Ich finde.
Das ist doch eine Finte.
Nein, das ist keine Finte. Ich find sogar dieses leicht Flaumige, das er hat, das finde ich ganz gut, obwohl ich normalerweise kein Fan davon bin.
Ja.
Irgendwie so leicht, ganz leicht tabakledrig irgendwas drin. Ich finde, der ist, also für mich ist es genau das Richtige, weil ich mag diese schweren, dunklen Rotweine.
Ich auch.
Muss ich jetzt an meinen Kalender, muss ich das rot anstreichen, dass dieser Herr hier links neben mir mit der leichten.
Ist jetzt Folge 70. In Folge 140 mache ich das mal wieder.
Ja, ja, also das höre ich selten von ihm, dass ich mal seinen Geschmack treffe.
Wir hatten mal Weine aus Indien. Die Geschichte haben wir lange nicht mehr erzählt. Also für alle neuen Hörerinnen und Hörer, wir hatten mal Weine aus Indien.
Hör in Ruhe zu, das dauert jetzt ein bisschen.
Und in Indien gibt's keine guten Weine. Und das war wirklich eine schwierige Folge für uns alle. Aber Dietmar hatte einen mit, der schmeckte gut, wie kalter Glühwein. Und wir hatten damals eine Bewertung der Weine betrunken und dieser Wein war auf ewig der letzte Platz, weil der war so schlimm. Und Dietmar muss das auch, ich glaube, 30 Folgen lang von mir hören, bis wir die Punkte abgeschafft haben. Aber der indische Wein war schlimm.
Ach so, okay.
Ja, er war speziell. Sag mal so, er hatte Charakter.
Kanntest du diesen Wein?
Nein, und zwar aus einem ganz besonderen Grund, weil ich georgische Weine bisher noch nie getrunken habe. What? Weil, naja, es gibt ja so ja viele, also da war Indien näher als Georgien tatsächlich. Nein, ich hatte eigentlich vor, mit meiner lieben Frau georgisch essen zu gehen, um einfach auch dann mal Weine zu trinken. Aber dadurch, dass ich auch erst seit vorgestern wieder nach Hause gekommen bin, weil ich 8 Wochen jetzt am Theater war und überhaupt keine Zeit hatte, habe ich sozusagen einen kleinen Blindflug gestartet. Ich hatte eigentlich vor, und ich habe mich auch wieder verdrückt, ich hatte vor, eigentlich einen anderen Wein sozusagen in die Bestellung aufzugeben, aber vom gleichen Weingut. Und bin aber gerade trotzdem ganz angetan, auch von diesem Wein, weil dieses Weingut anscheinend wirklich sehr, sehr tolle Weine fabriziert.
Ich finde ja so ein Messer richtig gefährlich zwischen Dietmar und mir.
Ich gehe jetzt aber nicht nochmal.
Nee.
Wie gut, dass du es in der Hand hältst und ich jetzt sozusagen über meinen Wein rede und nicht über deinen.
Pass okay auf euch auf.
Ich erzähle mal ein bisschen was vom Wein, ja?
Ja.
Okay. Also, was meint ihr denn, was das für ein Wein ist, für ein Rebsorte?
Roter.
Ja, das ist mit Klee, das ist klar. Irgendeine Idee?
Ich hab
ja
so eine
Rebsorte, ja, habt ihr da eine?
Mir wurde so eine georgische Landkarte zugespielt.
Oh, schön.
Wow.
Ich halte es mal vor dein Gesicht.
Ja, mach bitte.
Ja?
Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich überhaupt nicht aus.
Okay, meiner kommt ungefähr aus der nördlichen Region.
Ja, Nordosten.
Ja. Und es kommt von dem Weingut Chateau Buera.
Mhm.
Oh, so jetzt meine Brille mit dem Kopfhörer, ich krieg's nicht drauf.
Ich habe das eben schon gesehen, als du Sarah angekündigt hast.
Ja.
Deine Schriftgröße, die wird auch von Folge zu Folge größer, wenn du liest.
Richtig, weil selbst mit Brille brauche ich jetzt mittlerweile immer größere Buchstaben.
Mhm. Ein Fernglas.
Haben wir was gemeinsam.
Ja?
Ja.
Ja, es ist irgendwie seit 3 Jahren.
Ich bin weitsichtig und kurzsichtig.
Ich bin,
aber zum Lesen brauche ich eine Brille.
Aber ich brauche nur zum Lesen eine Brille, weil ich ja mal Hörbücher auch einlese, aber vor 3 Jahren konnte ich es noch ohne Brille.
Aber wenn es erst seit 3 Jahren ist, war das ja nach deinem 75. erst. Insofern ist das ja in Ordnung.
Ja, das Problem ist, ich habe dich gesehen und ich habe mich so erschrocken. Also Chateau Buera, es ist ein Merlot oder für die Weinprinzessin ist ein Merlot. Und Classic Reserve 2019 und er ist auch in 18 Monaten in französischen Eichenfässern. Also ich glaube, das ist das, was ihr mit muffig so.
Das sind die vielen Tannine,
genau,
die du schmeckst,
die da durch reinkommen. Und tatsächlich, wenn man jetzt so trinkt, finde ich, einfach denke ich auch, er könnte auch aus Frankreich stammen, so vom Geschmack
her. Oder Südafrika. Ne? Oder ja, Chile, sowas. Mhm.
Das Chateau Buera, wenn man auch da mal auf die Webseite geht, das ist total schön angelegt. So ein kleines, weißes, so wie so eine Villa so ein bisschen, mit so 2 Rundeinkerbungen. Wunderschön ausgebaut. Und diese Abfüllung hat gerade mal 4000 Flaschen. Wow. Und das ist jetzt nicht so viel.
Mhm.
So. Und ich hatte eigentlich einen anderen Wein, der auch beim Falstaff 94 Punkte sogar bekommen hatte und hab's dann, wie gesagt, verdrückt. Aber ich bin
die
ganz
Schrift
glücklich.
War zu klein.
Ja, das mag daran liegen. Aber ich bin ganz glücklich, dass ich diesen Wein trotzdem getroffen habe. Ich mag den auch.
Ja. Mhm.
Ich glaube, der passt auch ganz gut jetzt hier zum Käse gleich. Ja. Hier.
Weißt du, was er kostet?
Der kostet 22 Euro ungefähr rum.
Echt super.
Ja, so. Also wirklich, das ist, finde ich, richtig, richtig, richtig angenehm. Schon. Und freue mich gerade, dass er vor allem euren Geschmack trifft.
Können wir uns den mal angucken?
Jawohl, ich pack den mal aus. Und zwar ist das dieser hier. Halt euch den mal hier so hin.
Das ist natürlich mit dieser Chateau-Nummer, ne?
Hm.
Also ich glaube, sprachlich ist das nicht nur original georgisch, aber das macht natürlich auch was aus fürs Marketing und für den Verkauf, wenn Chateau draufsteht.
Ja, also ich meine, es gibt ja viele Weingüter, auch von Adligen in Georgien, aber die Flasche schaut jetzt nicht so wirklich aus mit Merlot Classic Reserve, dass das ein georgischer ist, ja? Und ich finde, dass viele georgische Weine schon ein Qualitätszeichen sind. Also das würde ich eher herausheben als irgendein Chateau, keine Ahnung.
Ja, das hat Dietmar wenigstens verstanden.
Ich glaube, wenn du es umdrehst, das Kleingedruckte ist, dürfte georgisch sein.
Na, hier steht, Product of Georgia. Ach, ein Ami-Wein?
Es ist mir neulich passiert. Ich habe das Überraschungspaket von Henrik Thoma. Einmal im Monat bekomme ich von Henrik 1 bis 3 Flaschen zugeschickt.
Boah.
Und ich weiß vorher nicht, was es ist. Ich bezahle jeden Monat einfach meine
Ach so, du Gebühr.
Für, ich bezahle dafür. Schon. Es ist leider kein Geschenk. Henrik, falls du uns zuhörst. Ich mache so oft Werbung für dich und ich bezahle alle 12 Monate im Jahr. Denk mal drüber nach. Also.
Und also du kannst bei ihm das so ein Abo abschließen, genau, und dann schickt er
dir Wein. Das kostet 69 Euro und du bekommst immer zwischen 1 und 3 Flaschen und das ist immer ein Thema oder ein bestimmter Winzer, Region. So ein bisschen wie bei uns hier. Und ich bekam im Sommer diesen Jahres 2 Flaschen zugeschickt, stand drauf Wine of Georgia. Und ich dachte, das ist ja krass, dass die da gar nicht USA draufschreiben. Und kurze Zeit später sagtest du mir, wir treffen uns zum Thema Georgien. Und ich war eingeladen bei Dietmar und seiner Frau Pornstar Martini, wie ich sie ja nenne. Und ach, jetzt ist sie auch noch im Raum heute. Oh Gott, das Messer, nimm das Messer weg. Und ich habe es dann erst gecheckt, dass es gar kein amerikanischer Wein ist, sondern das Wine of Georgia in der Tat aus Georgien ist. Mein Gott, und ich hatte Erdkunde-Leistungskurs.
Das hätte mir auch passieren können.
Ja, man hat eben Georgien nicht so auf dem Zettel, ne? Ja. Und das ist so verrückt, weil ihr seid ja die Weinprofis. Also ich glaube, das wird sich nach diesem Tag ändern.
Nach diesem Tag weißt du, dass wir es nicht sind.
Na, dann werdet ihr hinterher sein, weil georgische Weine sind so vielfältig.
Ja.
Und vor allem seitdem du das Thema gestellt hast, ist uns aufgefallen, wie viele georgische Restaurants mittlerweile es auch durchaus gibt,
ja,
was einem vorher auch nicht so bewusst wird.
Ich liebe die georgische Küche, natürlich. Deswegen bin ich ja hingekommen. Ich war im Juni, Juli in Georgien, deswegen habe ich das.
Ah, jetzt schließt sich der Kreis. Ah. Wo warst du da?
Überall.
Fast
überall.
Also wenn ich meine Landkarte nochmal raushol, ja, dann warst du hier, hier.
Nein, hier. Weil hier. Es gibt ja 2 besetzte von Russland okkupierte Regionen.
Nicht.
Da war ich, aber also ganz da war ich nicht. Ich war im Osten und ich war im Westen und ich war im Pankisital und ich war natürlich in Tbilisi. Einige Male, also ich bin wirklich hin und her, ich war nicht in Batumi, also ich war nicht am Meer, sondern eher in den Bergen und in den Dörfern und in wunderbaren, wunderbaren, wunderbaren Landschaften, wo es auch keine Touristen mehr gibt. Noch nicht. Das war herrlich.
Und welche kulinarischen Neuheiten hast du für dich entdeckt?
Das Tolle ist, dass die georgische Küche ist, glaube ich, extrem beliebt bei ganz vielen, weil sie so schmeichelt, die ist nicht kompliziert im Geschmack. Und das Spannende ist, dass es einfach, der Estragon anders schmeckt als wie bei uns, der Lorbeer schmeckt anders wie bei uns. Also das, was du vielleicht dann als bisschen ungewohnt.
Also wie bei uns zu Hause. Der schmeckt eh alles anders.
Ein bisschen.
Ich habe gewusst, dass er das heute macht.
Ja. Kann aber gut.
Naja, ich bin ein Steirer.
Woher denn?
Ja, aus Leoben.
Ach nein.
Aus Leoben und ein bisschen in Baden bei Wien.
Ich komme aus Schleswig-Holstein, ne?
Ich aus Berlin.
Meine Eltern wohnen in der Steiermark.
Wo?
Also mein Vater hat gewohnt, jetzt ja, meine Stiefmutter, bei Kapfenstein.
Kapfenstein?
Okay, du weißt, wo ja, das ist, im Vulkanland.
Ja.
Das wäre ja auch noch eine Idee gewesen, dass ich gedacht habe, bringe ich steirische Weine.
Genau, und das war ja so mein Gedanke. Also könnte es ja gut sein, dass es österreichisch
aber,
wird.
Ja, aber Thema. Das liegt so nah.
Aber es liegt so nah, ja. Und dann.
Aber wer weiß, ich habe ja noch eine Einladung.
Richtig, ganz genau.
Oder 2.
Aber der Estragon, sagst du, schmeckt anders.
Es schmeckt anders, die Gewürze schmecken anders. Es gibt eine bestimmte Gewürzmischung, ein karelisches Salz, das sie überall reingeben. Und dann machen sie sehr, sehr viel mit Walnuss, mit Walnüssen in einer Walnusspaste. Gurken-Tomatensalat wird mit einer Walnusspaste gemacht. Also das ist etwas, dann gibt es natürlich der Irrtum ist, wenn wir als Touristen dahin fahren, bekommen meistens die Touristen eine sogenannte Festtagstafel serviert, ja, eine Hochzeitstafel mit Chinkali. Das sind diese gefüllten Nudeltaschen, die so ausschauen wie Zwiebeln eigentlich, so hübsch gefaltet. Und ganz viele wunderbare auch vegetarische Gerichte, ganz viel mit Auberginen und so, wirklich köstlich. Aber Die Realität ist natürlich, dass im georgischen, auf dem georgischen Land die Leute relativ arm sind und von Brot und Kartoffeln leben. Mhm. Also das, was wir als Touristen, als großartige georgische Küche titulieren und auch meistens hier bekommen, ist natürlich sozusagen die Hochkultur der georgischen Küche. Wobei, ich war auch bei Bauern auf dem Land, wo es eben keine Touristen gibt und die ihr eigenes Gemüse anbauen und dann mit wenigen Sachen Gemüsensuppen machen und Salate zaubern und ein paar Wildkräuter reinmachen. Ja, also das hat mich sehr, sehr beeindruckt und dann war ich natürlich auch ein bisschen Wein trinken.
Richtig so. Übrigens eine gute Überleitung zu einem Land, wo es wenig Touristen gibt, die Uckermark. Ja.
Immer mehr. Die ganzen Berliner wollen dahin.
Wie kommt man in die Uckermark?
Das war Zufall. Ich wollte einen Bauernhof und wollte regional bleiben, also nicht nach Österreich gehen oder irgendwo in die Voralpen. Dachte, ich muss einen Bauernhof um Berlin herum finden. Und nach 5 Jahren Suche fanden wir eben den in der Nähe von, also bei Angermünde in der Uckermark. Und ich war vorher noch nie, was wirklich eine Schande ist, weil wenn man als Berliner nicht in der Uckermark war, dann verdient man es eigentlich nicht, hier zu leben, weil das wirklich, man steigt hier in Bahnhof ein und ist in einer Stunde dort. Und die Uckermark ist einer der dünn besiedelsten Gegenden Europas. Mhm. Wunderschön. Also für Ösis vielleicht ein bisschen wenig
Berge.
Jo. Aber es ist auch nicht so platt wie in Schleswig-Holstein. Mhm. Also das ist als Österreicher, ich weiß nicht, wie es dir geht, ist es schwer zu ertragen, wenn du wirklich weißt, wer am Sonntag kommt.
Am Dienstag schon.
Oder so, ne? Das ist ja Sozialisation, das finde ich jetzt nicht so wahnsinnig attraktiv, wenn es wirklich platt ist.
Na, für manche Menschen ist es ganz gut, wenn man weiß schon, wer dann kommt.
Ne? Also. Schließt er mal ab, ne? Die Prinzessin und ich, wir haben dieses Jahr zusammen einen Ausflug nach Angermünde gemacht. Wir waren gemeinsam da und haben dort ein Video aufgenommen und das war ein sehr schöner Tag.
Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, ja, stimmt, ja. Wir waren in Angermünde.
Wir waren in der Uckermark. Ja, das war sehr schön.
Wo wart ihr da?
Direkt Angermünde.
Am Rathaus.
Ah, das ist ja eine historische Altstadt, ja. Eine kleine.
Ja, und wir haben eine sehr nette Frau kennengelernt namens Silvia, die mit uns ein Video aufgenommen hat, um zu erzählen, wie es ist, in der Uckermark und in Brandenburg zu leben. Und das hat die ganz toll gemacht.
Echt? Hm? Schön.
Ja, es war sehr schön.
Und nicht nur das, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, es gibt sogar ein Theater in der Uckermark.
Einige.
Das Theater am Rand. Das Theater am Rand ist tatsächlich vor, ich weiß gar nicht mal wie viele Jahren, von 2 Schauspielern gegründet worden. Das ging damit los, dass sie im Wohnzimmer angefangen haben, Lesungen zu machen. Dann fingen sie an, das ein bisschen mehr auszubauen, weil sie merkten, die Menschen kommen. Und sie haben alle gefragt, wo kommen die eigentlich alle her, weil man sieht ja niemanden. Und dann haben sie angefangen, das wirklich auszubauen und haben mittlerweile bis zu 300 Sitzplätzen.
Wer gerade nicht auf YouTube zuschaut, sondern nur zuhört, das, was ihr hört, die Frau Wiener schneidet gerade Brot.
Richtig.
Nur, dass ihr es wisst.
Das ist nicht mein Gebiss. Das hat sich so etabliert. Und das ist auch so, dass die Verköstigung, da tun sich dann die Leute zusammen und dürfen dann im Grunde genommen das, was eingenommen wird, behalten. Das ist noch mein Wissensstand.
Sehr netter Platz, ne? Direkt an der polnischen Grenze.
Genau, richtig.
Deswegen Theater am Rand.
Genau, richtig.
Dankeschön.
Oh, vielen Dank. Oh, das ist ja...
Hier einen Teller.
Siehst du, so sieht Ajausen aus, oder? Okay.
Geherrst.
Ich warne alle vor, die Folge könnte lang werden.
Sehr schön.
Oh. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass hier gar nichts ist, aber wie gesagt, der Wille zählt fürs Werk.
Stimmt, manchmal haben wir nicht. Wir sind da auch nicht ganz eindeutig.
Schau mal, starken Rotwein braucht man einfach einen würzigen Käse, ne?
Welches ist der würzige?
Das sind 2 Bio-Käse aus der Uckermark.
Ja.
Das ist ein Büffel und das ist ein alter Conti. Also ihr müsst euch einfach bedienen. Ja,
danke schön.
Ich würde gerne mal ganz kurz über Sport reden, Sarah.
Sport?
Ich frage für einen Freund.
Ja?
Wie geht das mit den 600 Sit-Ups?
Also, ja, 20 Jahre jünger sein.
Da bist du eine Stunde mit beschäftigt.
Ich weiß auch nicht. Also ich habe mich immer gewundert. Ich war in einer türkischen Sportschule. Und da waren ganz viele Pumper und fast nur lauter Männer, mit denen ich auch Taekwondo trainiert habe und die halt dann auch, weil da war nur so eine Glasscheibe, immer zugeschaut haben und dann gepumpt haben. und auch Sit-Ups gemacht haben. Und irgendwann hatte dann der Sportschulenchef die Idee, weil ich auch Sit-Ups gemacht hatte, einen Wettbewerb zu machen. Wer die meisten, wer Sportschulenmeister wird mit den meisten Sit-Ups.
Und da hatte er dich.
Und ich meine, das war schon interessant, weil als erstes sind die Bodybuilder ausgestiegen. Ist ja klar, die haben so viel Muskelmasse, ja, das ist richtig für die anstrengend, Sit-Ups zu machen. Mehr als 50, 60, glaube ich, hatten die nicht gemacht. Und meine anderen Jungs, die mit mir Taekwondo gemacht haben oder Judo haben die gemacht, die haben auch nicht mehr als 100 gemacht. Aber ich hatte irgendwie jeden Tag so schon 50, 60 gemacht und hatte selber nicht kein Gefühl, wie viel ich schaffen kann. Ich war selber neugierig. Na, Ohrenhörer rauf. Damals gab es ja noch so diesen Walkman.
So wie wir heute aussehen in etwa.
Genau. Und dann musste man aber auch noch einen Stock rein. Also nicht so, sondern wirklich, dass es wirklich durch, also gerade sind die Hände. Und dann halt hat jemand die Füße gehalten und dann ging's los mit den Sit-Ups. Aber heute, ja, damals bin ich auch dreimal den Teufelsberg rauf und runter gerannt. Kann ich mir heute auch nicht mehr vorstellen. Heute gehe ich hoch und keuch schon.
Ich stelle mir so vor, wie Rocky das gemacht hat, Sylvester Stallone. So auf Sahara da hoch.
Ich glaube, das war ja auch irgendwie die Musik dann. Was hast du da gehört?
Es ist extrem rhythmische Sachen. Nicht so aggressiv, aber rhythmisch.
Was hörst du gerne?
Ich höre gern französische Schnulzen.
Das heißt also Schnulze, Chansons?
Ja,
oder?
Chansons. Mhm. World Music höre ich gern. Mhm. Je nachdem, alles was so, ich kaufe das eigentlich, ich gehe ins Geschäft und suche mir irgendwelche CDs aus, auch wild, und höre rein, ob mir das gefällt und dann vergesse ich Dido, alles Mögliche, ja, Jazz, früher war ich habe eine große Klassiksammlung.
Von deinem Vater geprägt, vermute ich, oder?
Genau, Jazz ist auch von meiner Mutter, also Jazz ist gut, Jazz geht fast immer und Klassik geht fast immer. Aber was ich nicht mag, ist so super aggressive Musik. Ich mag also nicht so
Helene Fischer.
Roland Kaiser.
Roland Kaiser.
Okay, so. Ich mag auch manche Schlager, die alten Schlager mag ich auch, ja.
Ich finde, das waren Forst ja aber auch noch Schall. So. Das waren ja noch Schlager.
Ja.
Heute, das ist ja.
Ja, so das Guten Morgen, Guten Morgen. Ja. Sowas liebe ich. Ja. Aber mit den heutigen Schlagern,
aber Französisch ist spannend. Wusstest du, dass Jacques Brel vor dir sitzt? Guck mich nicht so an.
Oh, er ist es. Stimmt.
Ich liebe Jacques Brel.
Ja?
Also ja, ich mag das. Ich meine auch nicht übertrieben. Ich höre das jetzt nicht jeden Tag. Aber ich höre am meisten Musik, wenn ich Auto fahre. Und dann möchte ich irgendwie so gut gelaunte Musik, die mir gute Laune macht.
Ja, mich begleitet Jacques Brel tatsächlich schon seit mittlerweile. Jetzt muss ich überlegen, was haben wir zwar? Seit 24 Jahren.
Ihr seid auch ein Alter, ne?
Richtig.
Danke.
Du siehst ihm auch sehr ähnlich.
Genau, so tot.
Solange er nicht mir ähnlich schaut.
Nein. Er sieht so ein bisschen La Gueule, weißt du. Nein, aber das ist sehr spannend. Also wenn ich auch raushöre, du kaufst noch CDs. Das ist ja heute nicht mehr ganz so aktuell, ne? Oder kauft ihr noch CDs? Sebi, kaufst du noch CDs?
Ja, von manchen Bands, die ich richtig gut finde.
Oh, now we talk. Also
deswegen, bin in keiner WhatsApp-Gruppe.
Sehr charmant.
Ich weiß nicht mal, wie man irgendein Lied downloadet. Ich muss mir CDs kaufen oder ich muss sie mir schenken lassen. Oder ich sage meinen Freunden, was willst du haben? Sag, kannst du mir nicht eine CD oder sowas?
Schallplatten? Kaufst du noch Schallplatten? Hast du einen Schallplattenspieler? Nee.
Ich habe zwar welche Schallplatten noch, aber nee, also ich mache das nicht aus Nostalgie, sondern weil ich bin ein analoger, visueller Mensch. Ich lese gern Bücher, damit ich weiß, wo ich bin.
Also was Haptisches, ja?
Was Sinnliches.
Ja.
Ich fasse noch gern mit allen an.
Ja, genau.
Und dazu gehört eben auch eine CD, wenn schon keine Schallplatte, dann wenigstens eine CD, von der ich weiß. Und dann weiß ich auch manchmal nicht, ich kenne da nur das Bild oben. Und dann sage ich, der dritte Song ist toll. Dann tue ich manchmal vorspielen, obwohl ich gar nicht weiß in dem Moment, welcher das ist. Und sage, cool.
Ich muss kurz eine Sache verstehen. Du schreibst aber nicht mit diesem Nokia-Knochen deine E-Mails.
Nee, der hat keine E-Mails.
Das dachte ich mir jetzt gerade, weil ich war ja wirklich positiv überrascht von dir. Wir haben jetzt ja seit Wochen sehr viel kommuniziert über diesen Termin heute. Und deine
das heißt, ich war so lästig.
Nein, nee, ich fand mich lästig, aber du beantwortest E-Mails ja gefühlt innerhalb von 20 Sekunden, wenn du gerade dran sitzt.
Und weil ich Zeit habe.
Und die kommen bei dir eher rüber wie so eine WhatsApp-Nachricht. Und ich dachte halt die ganze Zeit, du machst das alles von deinem Handy aus und machst das so, als wenn du WhatsApp gerade kriegen würdest, schreibst du auch die E-Mails dann zurück.
Nee, ich habe ein iPad, das habe ich schon. Okay. Aber das ist nicht am Telefon angeschlossen, weil ich eben ich habe keine Mailbox, ich habe keine WhatsApp-Gruppen, ich weiß gar nicht, was das ist. Also ich kenne den Namen.
Gibt's
und deswegen habe ich so viel Zeit, um Mails zu beantworten.
Das war übrigens ganz lustig, jetzt fällt mir wieder ein. Wir waren auf einer Produktion, wir beide zusammen, sind zusammen zurück nach Hamburg gefahren und hast du mir die erste Antwort geschickt nach unserer Anfrage.
Richtig.
Und ich sagte, oh, Sarah Wiener hat geantwortet. Und dann habe ich dir auch direkt zurückgeschrieben. Und dann dachte ich, Sarah Wiener hat geantwortet. Und das ging dann unsere Bahnfahrt nach Hamburg circa anderthalb Stunden lang, so, weil wir ja schon sehr, sehr viel sofort geklärt haben, wie wir das alles machen und wie es funktioniert.
Ich bin halt eine sehr einsame Frau.
Nein, aber ich finde es ja angenehm, wie schnell und kurz du antwortest, dass es nicht gleich so lange E-Mails sind, sondern dass wir wirklich sehr schnell auf der Arbeitsebene waren, einfach mit einem Satz im Zweifel auch einfach Sachen miteinander abzustimmen.
Ja, du hast ja auch gemerkt, ich habe einen miserablen Mail-Stil. Ich schreibe alles klein.
Und so, wie du sprichst.
Genau.
Ja. Ich fand es sehr angenehm. Oh. Ich fand es super sympathisch. Oh, ich hab zu Dietmar sofort gesagt, wenn sie so ist, wie sie schreibt, dann wird die Folge toll.
Mist, jetzt ist sie nicht so, wie sie schreibt.
Komm, ich hab dich schon für zwei Nachfolgen eingeladen.
Kommen wir mal zum zweiten Wein vielleicht? Das wäre schon mal, das mit denen schon mal.
Genau, ich hätte hier was zum Wegschütten, wenn jemand sein Zeug loswerden möchte. Ach,
du,
hier.
Otto, ich rein. Profi.
Das ist für mich das zu Hause. Das ist
irgendwie schade.
Für heute Abend.
Machst du wieder eine Cuvée? Das ist ja schön.
Eine georgische Cuvée.
Jetzt kommt aber meiner.
Wie durch einen Zufall kommt jetzt der Wein von Sarah.
Juhu. Und Violett, ich wusste es.
Vorher so ausgesucht.
Violett ist einer meiner Lieblingsfarben.
So, darf ich den gleich hier einschenken? Mm. Das Glas ist ja schon vinifiziert, deswegen müssen wir ja da nicht nochmal.
Der zweite Fremdwort heute für eine Weinsprache, das du bringst.
Das hat er in einer Folge gelernt, da hatte ich Corona und war nicht dabei und die beiden haben alleine. Und da hat er das Wort gelernt, seitdem höre ich nur noch von ihm, ich bin vinifiziert.
Ich bin halt stolz, wenn ich was lerne und es behalte.
Mhm. Verstehe ich.
Man kriegt ja viel mit, aber.
Passiert ja auch nicht so oft, ne? Ach nee, ich mache nur Dietmar an und nicht dich. Entschuldigung.
So, denn habe ich ja noch
deiner ist
meins
da.
Hier. No.
Wollen wir tatsächlich nicht auch einen Schluck
am Ja, genau.
Du so?
Ja, na selbstverständlich. Aber
du bist damit die Bilder mal ein bisschen bunter werden.
immer direkt über dem Pult, genau. Das habe ich von dir gelernt.
Keine offenen Getränke an den.
So, bei uns ist es ja so ein bisschen Sitte, jeder macht einen Trinkspruch, egal was. Also wenn du einen hast für uns.
Ich kenne nur einen. Also georgisch ist es so.
Ja.
Du trinkst nicht einfach. Es gibt einen Trinkspruch, einen Meister, der sagt, der führt durch den Abend und der sagt etwas. Und zwar immer erstmal, ich glaube, auf Georgien und auf Gott. Mhm. Und dann kommen, es kann auch 3, 4, 5 Minuten geben, wird etwas erzählt, damit man nicht merkt, dass es so viele Alkoholiker gibt. Und dann trinkst du erst. Und das machst du immer, bevor du trinkst oder bevor du wieder das Glas voll machst. Mhm. Das ist der Tamada. Ich mache es aber anders. Ich sage euch den einzigen Trinkspruch, den wirklichen, den ich gelernt habe, weil was ihr nicht wisst, ist, ich bin in der Confrérie des Calvados. Ich bin in der Bruderschaft des Calvados in der Normandie und da haben sie mir nicht nur das Lied des Calvados gelernt, sondern auch gesagt, Santé pour 100 ans, Santé pour longtemps. Gesundheit für 100 Jahre, Gesundheit für lange Zeit.
Das ist sehr schön.
Schön.
Das ist wirklich sehr schön.
100 Jahre, da bist du ja auch noch drin. Das passt doch, das ist doch schön.
Ich bin doch schon längst drüber.
Na, Dietmar.
Oh.
Ei, der riecht gut.
Mhm. Also der ist
lecker.
Der riecht unheimlich beerig. Mhm. Und man denkt, es kommt so eine wahnsinnig Geschmacksübung. Und der wirkt aber leicht. Mhm. Ne? Also er wirkt gar nicht.
Aber dennoch
ja.
Mit vollem Körper.
Genau, ne? Mit vollem Körper. Man sieht auch an der Farbe, versuchen wir ein bisschen ich halte es mal so ein bisschen in die Kamera. Das ist so eine trübe, leicht trübe, trübes
dunkel,
Rot.
Dunkel.
Ne? Dunkel. Oh.
Weißt du, was ich gedacht habe?
Ausbalanciert, oder?
Also ich habe gerade gedacht, heilige Scheiße. Der ist richtig gut. Mhm. Also das ist, also der schmeckt mehr. Also für mich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mhm. Also meine Assoziation ist ein richtig geiler, teurer Bordeaux.
Mhm.
Das war falsch.
Mhm. Naja, richtig geil. Also teuer ist ja relativ. Mhm. Aber ja.
Aber,
aber Bordeaux ist ein bisschen anders, als wo Georgien ist, ne?
Aber ich finde vom Geschmack, ich hab, also wahrscheinlich, weil ich es im Kopf habe, ich war dieses Jahr bei unserer alten Freundin Conny Poletto essen.
Mhm.
Und die hatte einen Wein aus dem Bordeaux, Croix de bla bla bla.
Der.
Genau, aus dem Jahr 2018. Ich habe mir den danach immer wieder bestellt. Schlimm, ich war im April da und ich habe ihn mir immer wieder bestellt mittlerweile. Das ist schlimm. An den erinnert er mich total. Ich glaube, deshalb komme ich gerade selber so auf einen guten Bordeaux.
Ich würde jetzt behaupten wollen, dass es aus der Rebsorte ist, die Georgien ausmacht.
In Georgien gibt es, glaube ich, 53 autochthone Rebsorten.
Ja, es gibt eine sehr bekannte. Ich vergesse immer den Namen. Es fängt mit S an.
Sapereti.
Sapereti, genau, richtig. Und das würde ich sagen, das ist das, was ich jetzt denke, weil dieser Geschmack so anders ist als jetzt zum Beispiel, wie du sagst, Bordeaux.
Zeig dir mal, woher der kommt.
Weil er hat im Geruch auch eine ganz andere Note noch.
Aus Cachetien. Hier, da kommt der her.
Ah, guck, nicht so weit von meinem Weingut entfernt.
Ja, meins ist auch in der Nähe, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Sehr schön, sehr schöner Wein.
Ist toll, ne? Mhm.
Jetzt kommt aber unser Fallbeil, nämlich Sebi.
Oh ja. Willst du das Messer?
Nö, danke, das geht so. Also ich finde, vielleicht, Sarah, du wirst es vielleicht auch kennen, ich finde, der schmeckt und riecht wie ein Spaziergang, ein Britzer Verbindungskanal, den Mauerweg, in morgendlichen Stunden an den Brombeerfeldern dort vorbei, die ja dann so als Schutzwall dort aufgebaut waren. Und dieses Gefühl, dieser Geruch und die Sonne scheint und das alles bringt er mit. Das finde ich ganz klasse.
Schön.
Das ist ein schöner Weg. Deswegen kann ich leider nichts Schlechtes sagen, weil er riecht und schmeckt wirklich überragend.
Gell? Also dafür, dass ich keine Ahnung von Wein habe, muss ich einfach sagen, der ist richtig gut. Bei manchen Weinen weißt du es nicht wirklich, wenn du keine Ahnung hast. Aber ich würde sagen, das ist gut. Vielleicht, ich meine auch Weingeschmack ist etwas, Sozialisation, was sind wir gewohnt, was sind wir nicht gewohnt, was ist unserer Zunge gefällig oder unserem Gaumen. Okay, das ist wahrscheinlich ein Wein, der, so wie wir sozialisiert sind, für die allermeisten Menschen sehr gefällig. Wie als würdest du dich in ein Federbett legen. Ne? Also, aber das Tolle ist, wie du gesagt hast, der Wein, ich weiß es ja, aber ich würde sagen, du merkst, dass es kein junger Wein ist, weil er so ausbalanciert ist und weil er nicht so bissig ist wie junge Weine. Und auch
du merkst
so
an der trüben Farbe auch noch so, ne, dass da noch ein bisschen mehr.
Also, der ist nicht uralt, aber.
Ja, ja.
Aber auch nicht von den letzten.
Also, würden wir den goldenen Korken noch vergeben? Ich glaube, dann würden heute nacheinander der Champagner von Jessica Stockmann und der
Wein von Christian Lose.
Die würden heute wackeln.
Echt?
Ja. Aber wir vergeben den nicht mehr.
Okay. Warum habe ich diesen Wein ausgesucht?
Ja.
Nicht nur, weil ich in Georgien war, denn Georgien hat ein paar ganz spannende Weine und ich schätze, ich denke mal vielleicht auf den dritten.
Ja, ich schätze nicht so sehr drauf.
Doch, ja, doch, doch, doch.
Und ich war in Georgien und ich war auf diesem Weingut und dieses Weingut ist heute, das ist ein paar hundert Jahre alt und ich denke mal so 300 und hat Fürst gemacht, der auch Schriftsteller war. Und auf diesem Weingut haben sich Puschkin und Lermontow getroffen und Soiren gemacht, was ich auch toll finde, weil ich habe einen Schriftstellervater. Insofern dachte ich, ey, das gibt's doch nicht. Und diesmal ist jetzt diese Fürstenresidenz ist ein Museum. Du lernst also auch was über georgische Geschichte und von dem Fürsten Alexander Schawert, wie heißt der? Warte mal. Wollen wir es lüften?
Wir lüften gleich. So.
Warte, Schauschabnaze, glaube ich, oder Schauschabnaze oder so ähnlich spricht man das aus. Die Georger mögen mir das verzeihen.
Schabatnaze oder vielleicht so Schabatnaze?
So ähnlich.
Nein, man sagt Schausch, Abnaze oder so.
Ja, okay, ja.
Da kann ich auch nicht helfen.
Und das ist eben dieses Museum, dieses, ja. Und das Weingut. Und dieses Weingut, dieser Fürst, hat die europäische Weinkultur in Georgien eingeführt. Also zum ersten Mal in Flaschenwein abgefüllt und die europäische Weinmethode, ja, implementiert in Georgien. Und auf diesem Gut gibt es auch noch einen Weinkeller, der, weiß ich nicht, vom 17., 18. Jahrhundert, mhm. der noch Wein hat, die von, weiß ich nicht, 200 Jahre alt. Sie glauben alle, der schmeckt nicht, weil es ist nie dekantiert oder mehr wieder entkorkt, neu entkorkt oder aufgefüllt worden, wahrscheinlich alles untrinkbar. Und in dieser Önothek war ich eben auch drinnen und habe mir das angeschaut.
Sehr spannend, diese alten Weinflaschen. Ich war auch mal in Piemont in einem Weingut, die auch Flaschen aus dem 18. Jahrhundert noch hatten. Und haben wir auch gefragt, also wie ist es da so? Und die sagten, ja, wir haben ein paar geöffnet. Die meisten waren ungenießbar. Einige konnte man noch trinken, aber was Rotwein war, war jetzt weiß. Weil,
echt?
Ja, toll. Weil die Farbpigmente setzen sich im Laufe der Zeit einfach ab.
Wie bei dir.
Richtig. Ne? Also insofern, klar, dass das nicht alles mehr so überlebt, wie es mal war.
Ja, ganz so alt ist der nicht.
Aber
10 Jahre alt. Und jetzt kommt mein Bordeaux wieder ins Spiel. Ich habe es jetzt gefunden. Natürlich, ich bin ja ein Kenner. Aged in French Oak Barrels. Französische Eichenfässer.
Scheint ein Trend zu sein in Georgien.
Wow. Scheint ein Trend zu sein in
Georgien. Gut, dass du es jetzt übersetzt hast. Ich hätte es nicht.
Naja, ich habe ja hier für euch alle am Tisch. Ich weiß, die Hörerinnen und Hörer, die wissen das, aber hier am Tisch, ich weiß ja nicht.
Also, dieses Estate heißt Zinandali und das ist ein Saperesi Reserve 2014.
Ich bin kurz davor zu sagen, wir bringen meinen Wein heute nicht mehr, damit wir den hier zu Ende trinken können.
Gell, der ist ja, super, ne?
Ja, ja.
Eigentlich habe ich
bin nicht nur kurz davor.
Das wäre auch mal gut. Heute machen wir nur
heute
zwei.
Heute machen wir mal Thomas Wein nicht.
Kannst du mir mitgeben.
Okay. Wirklich? Von mir in seine Handkaraffe kannst du ihn mitnehmen.
Nee, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, Sarah.
Warte mal, was sagst du zu dem Wein? Findest du den auch gut? Ja. Sie sagt super.
Meine Frau nickt. Das ist,
das ist deine Frau?
Das ist meine Frau, ja.
Ach,
das ist Potsdam Martini.
Okay.
Wenn, also du bist ja sozusagen aus Österreich dann nach Deutschland emigriert, so wie ich. So sage ich es halt immer. Nach Berlin
ist
gekommen.
Mal besser, mal schlechter. Aber.
Und dein Papa hat damals ein Restaurant da ja aufgemacht. Und da hast du ja deine zwei
hat
sogar.
Schon gehabt.
Ja.
Ich bin ihm nachgezogen. Meine Mutter war geschieden.
Ja.
Mein Vater hat sie verlassen, als mein Bruder ein Jahr alt war. Meine Mutter hat 3 Kinder in 2,5 Jahren bekommen. Meine Schwester, dann mich, dann mein Bruder. Und mein Vater ist geflüchtet ins Exil nach Berlin und hat erstes Matalam, Oliver Platz gemacht, aber das ist alles vor unserer Zeit gewesen. Und dann das Exil.
Dann das Exil.
Eine Exilregierung haben sie gemacht. Und das Achwach in der Leibnizstraße, also griechischer Stoßseufzer. Achwach.
Oh, okay, wow.
Wird aber geschrieben bei griechisch Axpax.
Ah ja, okay. Und da bist du mit Sicherheit, ja, wenn ich das so nachgelesen habe, immer mit sehr vielen auch bekannten Menschen in Kontakt gekommen, also die sozusagen auch ins Exil gegangen sind und aus dem literarischen Bereich, aus dem schauspielerischen Bereich natürlich auch. Und ist das sozusagen prädestiniert gewesen, dass du dann irgendwann gesagt hast, ich mache ein Catering auf, dass das irgendwie geimpft war oder wie kommt man auf Film-Catering? Weil wenn man sagt, man macht irgendwie Küche,
habe ich, hab ich später gemacht.
Wow, der Wein, das ist Kühe. Ich mache ihn kühn, ja, das ist auch schön. Aber wie kommt man auf Film-Catering?
Jetzt musst du wissen, das ist ein bisschen unfair, weil mein Vater ist ein bekannter österreichischer Schriftsteller oder war. Er ist ja vor 2 Jahren gestorben. Meine Mutter ist Künstlerin, die ist bildende Künstlerin. Ich bin ja bei meiner Mutter aufgewachsen. Und deswegen war ich immer in Kunstkreisen. Also meine beiden Eltern sind Künstler. Insofern ist es weniger mein Vater, bei dem ich im Restaurant dann als Küchenhilfe angefangen habe, sondern meine Sozialisation, obwohl ich habe es gehasst, jeden Samstag bei irgendeiner Vernissage unter irgendwelchen Bildern da herumzustehen und zu warten, dass meine Mutter fertig geredet hat. ich gehe heute auch nicht gerne auf Vernissagen. Ich bin auch so ein Banause, also ein bisschen wie mit Wein.
Dafür hast du einen guten mitgebracht.
Ja, das war nicht schwer. Den habe ich getrunken mit einer Freundin und ich war begeistert. Und deswegen habe ich gedacht, also als ich dann in der Gastronomie gearbeitet habe bei meinem Vater und das damals einfach so war und wahrscheinlich ist es bei vielen, die selbstständig sind, noch immer so, du stehst auf, du gehst zum Mittag in die Küche, bereitest vor und fällst halb tot um 3 Uhr in der Nacht raus. Dann bist du so unter Strom, dass du nicht gleich schlafen kannst. Also Gastronomen in Berlin damals, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, die waren großer Teil des Nachtlebens, ja, von Dirnen und Zuhältern und Nachtbars und dieser ganzen Subkultur. Gastronomen gehörten dazu. Also alle, die da Kellner, Köche, Küchenhilfen, die haben, das war so eine ganz spannende Zeit, damals in Berlin zu leben, weil vor dem Mauerfall war das natürlich eine viel, viel größere Freiheit, als es heute ist. Weil ich denke mir, die Polizei hat gesagt, die dürfen eh alle, sind wir froh, dass hier noch ein paar Maxeln sind. Und da gab's sowas nicht wie Strafzettel oder so. Ja, es gab eine bestimmte Freiheit, auch eine innere Freiheit und ein Zusammenhalt zwischen Arbeitern, Künstlern, Musikern, die es heute nicht mehr so gibt. Und mein Vater hatte eben so ein Künstlerrestaurant. Und da habe ich aber dann gemerkt, nachdem ich dann da gearbeitet habe, sehr, sehr hart und nur gearbeitet habe und kein anderes Leben hatte, dass mir das Kochen so Spaß macht, aber ich will auf keinen Fall jetzt mein ganzes Leben lang im Halbdunklen, halb besoffen oder mit lauter Wracks und irgendwie immer übermüdet, aber doch nicht schlafen können. Und das Einzige, was ich schaffe, ist
klingt
nochmal.
Nach meinem Podcast, Entschuldigung.
zu duschen und wieder in die Küche zu gehen. Und diese Küche, die hatte 4 Quadratmeter. Es gab keine Spülmaschine, es musste man alles mit der Hand spülen, alle Teller. Es gab keine großen Hilfsmittel, es gab einen Handmixer. Aber wir haben einfach so gekocht, wie man zu Hause kocht, so mehr oder weniger. Es gab einen Profiherd, einen Gasherd, einen großen und 2 Rohre. Es gab keinen Konvektomaten oder sowas. Ne?
Kein was?
Konvektomat, das sind diese großen Backöfen, wo du da genormte Bleche reinstieben kannst und dann kannst du das revitalisieren oder dämpfen oder warm halten oder fertig schmurgeln und dann kannst du dann mal 1000 Petit Four da oder Spritzgebäck machen. Das gab's da alles nicht. Das heißt, du hast wirklich alles von der Pike und von der Hand aus gemacht, was ich eher wunderbar finde, und es schmeckt auch anders. Und dann dachte ich, okay, dann habe ich gedacht nach einer Zeit, ich will das nicht. Ich will nicht in dieser Gastronomie ist beschissen, schlecht bezahlt, permanent arbeitest du. Es ist wie eine Fließband, also dieser kreative Akt ist nur ganz kurz. Und bei den allermeisten Küchen hast du nicht mal den kreativen Akt, weil du ja unter einem Küchenchef steht, der dir genau sagt, was du zu machen hast. Das war in unserer Küche anders, weil wir nur 2 waren. Und dann dachte ich mir, okay, also irgendwann kochen, dann war ich Hilfssekretärin, das war noch furchtbarer, weil ich gemerkt habe, ich bin völlig unkonzentriert und kann nicht mal eine Briefmarke 90 Grad draufkleben, weil ich fand das alles nicht wichtig, ob du jetzt einen Absatz einrückst oder nicht, so schauen ja meine Mails auch heute noch aus. Und dann habe ich gedacht, okay, was in der besten aller Welten, was würde ich machen wollen? Und dann habe ich mich so hingesetzt und gesagt, okay, ich möchte kochen, keinesfalls jeden Tag, aber ich reise so gern. Am liebsten würde ich nur für Künstler kochen, weil ich mir gedacht habe, das sind noch die lustigsten oder die mir am ähnlichsten sind.
Bis dann kannte sie dich noch nicht.
Dann hätte ich gern ganz viel freie Zeit, also so, was man halt so herumfantasiert, wenn man klein ist.
Als Künstler halt so hat. Ne?
War eher alles ein Blödsinn. Und dann habe ich gedacht, hey, welche Künstler treffen sich im Rudel? Das sind nicht die Schriftsteller, sind nicht die Maler, die Schauspieler. Ich hatte keine Ahnung vom Film. Ich dachte, das sind 50 Schauspieler, ein Regisseur, ein Kameramann, das war's. Und dann dachte ich, ey, ich mache Filmcatering, die brauchen doch eine Köchin, wenn sie Ben Hur in der Wüste drehten. Ich wusste nicht, dass sie nicht in der Wüste drehen. Ja, ich dachte,
das ist alles Babelsberg.
Ich war so naiv, dass ich wirklich gedacht habe, wenn ich da irgendwie das große Meer und die Seeschlachten sind, dann fahren die da auf eine Schatzinsel und drehen die dort. Da sag ich, ey, das ist genau das, was ich will, Abenteuer. So habe ich angefangen. Dann habe ich gedacht, okay, ich habe keine Knete. Dann brauche ich ja eine wüstentaugliche und eine richtige Küche, eine mobile Küche, die irgendwie die Alpen überqueren kann. Und was machst du, wenn du kein Geld hast? Ja, also, und dann kam mir der Zufall und die Geschichte sprang mir bei, denn die Mauer ist gefallen. Und dann dachte ich, hey, die NVA muss so eine Küche haben. Und dann habe ich die Auskunft angerufen und gesagt, können Sie mich mit der Kfz-Stelle von der NVA verbinden? Die in Strausberg, sage ich, ja, ist das die? Ja, ja. Ja, dann hatte ich einen Unteroffizier an der Leine und sagte dann, sagen Sie, ja, Tag, Wiener, haben Sie eine mobile Küche? Und sagt er, schweigen. Ja, eine.
Damit ging's los.
Das ist meine. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist meine, das ist meine. Ich hatte die noch nicht mal gesehen, ne? Was wollen Sie denn haben? Sagt er, 25.000 Mark. Das sage ich, 25.000 Mark. Ich hatte ja nicht mal 1.000 Mark. Mhm. Ja. Dann habe ich ihn runtergehandelt. Das ist auch so super. Ich habe gesagt, hören Sie mal, ich bin ein junges Mädel. Ich habe keine Knete. Ich komme aus der Sozialhilfe. Sie können mir doch nicht die Zukunft verbauen. Na, was wollen Sie denn zahlen? 5.000. Dann habe ich die Küche gekauft für am Ende, glaube ich, 2.500 Euro.
Mark.
Also Mark. Und ich habe aber einen Sehfehler und kann nicht mal einen LKW fahren. Und dann habe ich einen Freund aus dem Osten gefragt, ob er das, weil der hat gesagt, das ist ein B50. Ich wusste nicht, was ein B50 ist. Und dann sind wir nach Strausberg dahin gefahren und der B50, das war halt so ein Riesenteil, 10 Tonner mit zweiachsigen Anhänger, ABC sicher, mit Niedrigdruckreifen, wo du 12-mal reinschießen kannst. Ich fand das super mit Differential und Allradsperre. Und dann habe ich mit einer Schießscharte bei dem Beifahrersitz, ne? Und dann hat mich DiCaprio hat mich dann kopiert, weil ich war diejenige, die dann bei der Rückfahrt draußen stand und gesagt, ich bin die Königin der Welt. Ja, und dann dachte ich so einfach, was, also das ist der Anfang gewesen. Und dann kam das Erwachen. Ich habe nämlich nicht überlegt, wie eine Küche funktioniert, eine mobile. Mhm. Ich war so naiv, das muss man sich mal vorstellen. Ja, ich habe also eine Küche gekauft, ohne dass ich die fahren konnte, ohne dass ich wusste, was das ist. Und habe mir nicht überlegt, woher kommt denn der Strom? Und ich dachte, ich gehe da einfach rein und mache klack, klack, klack und dann springt da alles an. Da war eine Gulaschkanone drin. Und dann habe ich dann gesagt, ach so, wie mache ich denn da jetzt den Strom an? Und dann hat er gesagt, nee, da ist hier Stromaggregat. Und dann hat er da sowas rausgeschoben an der Seite. Und wir standen da in Kreuzberg auf der Brücke beim Mehringdamm und hat das angeschmissen. In 5 Minuten war sogar damals in Kreuzberg am Mehringdamm die Polizei da wegen Lärmbelästigung. Da dachte ich, okay, scheiße. Und dann hat er gesagt, wie haben Sie denn das gemacht im Krieg? Sagt er, ja, Sie hatten eine Bataillon, dann wurde das rausgehoben, das wurde 100 Meter weg, das wurde eingebuddelt in einen Graben. Ey, ganz klar, dass die DDR keinen Krieg gewonnen hätte, ja, mit dieser Sache. Die ganzen Kabel im W50 waren aus Aluminium. Das heißt, ich hatte eine Lampe mitbekommen im Winter, dass ich dann unter dem Motor da Feuer anzünden musste. Also gut, okay, das waren Storys. Das war mein Anfang.
Ja, aber ganz offen und ehrlich gesagt, also A, du vergisst so etwas nie. Ja. Und B, einen Traum zu verwirklichen funktioniert nur, wenn man erstmal diesen Traum hat. Und dann sagt, jetzt lege ich los. Mhm. Dass das nicht alles gleich immer astrein funktioniert oder dass das alles gleich alles so ganz klar strukturiert ist. Also ich glaube, diese Form, wie man damals auch, ich glaube, so eigene Sachen angenommen hat und in Gang gebracht hat, das ist heute noch viel schwerer, weil man heute noch viel andere Auflagen hat und so weiter. Damals mit so einem Ding, also heute mit so einem Ding anfangen, glaube ich, das wird gar nicht mehr funktionieren, oder?
Die sind dann aus dem Verkehr gezogen worden, ja. Die ganzen Wagen. Also ich hatte dann noch dazu gekauft ein Zelt, 10 mal 5 Meter. Ich weiß nicht, also mit Alu-Stangen, da hast du auch ein Bataillon gebraucht, um das aufzubauen. Ich habe mir alle, also das Schöne ist, wenn man so naiv ist, ja, und sich was im Schädel setzt und das dann einfach macht, dann muss man es ja irgendwie machen. Ja. Ja, dann lässt man natürlich auch viele Federn, das muss man auch sagen. Und ich hab ja davon geträumt, mal ein paar Wochen zu kochen und dann wieder ein paar Wochen Pause zu haben. Dann koche ich mal wieder ein paar Wochen. Hab geträumt von Arabien und von China, haben mich da schon gesehen. Ja, auf großen Schifffahrten, wo mit meiner mobilen Küche, also völlig absurd. Und das Tolle war, ich kannte ja noch immer niemanden vom Film. Also gut, jetzt hatte ich also eine mobile Küche, hab gedacht, so als ungelernte Köchin ist ja kein Problem, ein Filmteam zu bekochen, kann den Wagen selber nicht fahren und braucht er aber jetzt dringend einen Auftrag. Hm. Und die Sache ist, ich bin zur Commerzbank damals gegangen und, also lieben Gruß an meine Filialleiterin, die ich noch immer sehr mag und bin noch heute, also keine Schleichwerbung, weil jetzt kommt eine heute gut, aber damals war das so, die haben mir meinen allerersten Kredit des Lebens gegeben, 10.000 Mark. Mhm. Das war für mich so unfassbar viel Geld, dieses Risiko, mich zu committen auf diese 10.000 Mark. Damals 14% Zinsen.
Kann sich heute keiner mehr vorstellen.
Und ich habe gesagt, ich brauche den für Privateinrichtung, weil ich mich nicht getraut habe zu sagen, ich will mich selbstständig machen. Ich dachte schon, die wird sagen, du hast sie ja nicht alle. Ja, deswegen habe ich gesagt, nein, ich brauche die für neue Möbel. Und weil ich wirklich damals gedacht habe, wenn ich das irgendjemandem erzähle, seriös, die werden denken, ich habe sie nicht alle.
Wir hatten jetzt in 69 Folgen bislang wirklich viele sehr beeindruckende Persönlichkeiten hier. Aber eine Macherin dieser Art ist für uns wirklich neu. Also die Geschichte, die du gerade erzählt hast, plus diese Taekwondo-Nummer. Und dann wirst du Fernsehköchin und dann wirst du eine Unternehmerin mit einem riesen Imperium zwischenzeitlich. Dann wirst du EU-Politikerin, sitzt im EU-Parlament und sitzt hier trotzdem immer noch mit so einer Pipi-Langstrumpf-Freude am Leben. Es ist unfassbar.
So ist ja lieb. Und sitzt in der Uckermark. Das war noch die Steigerung.
Ich grüße alle Uckermärkerinnen und Uckermärker. Ich habe da so nette Menschen kennengelernt.
Ja, auch Silvia, glaube ich.
Ja, absolut. Ja,
Silvia, wir grüßen dich
unbekannt. Brandenburg im Allgemeinen, ein völlig unterschätztes Bundesland.
Total. Ja. Und was ich noch sagen wollte, sie rollt auch. Also sie ist nicht so platt wie ganz im Norden.
Kommen wir zu einer kleinen Rubrik, die vor allem Sebi wahnsinnig mag.
Ja, die da welche wäre?
Horoskop.
Horoskope mit Horsitschka.
Und zwar.
Horoskope, ja.
Ja, genau.
Du wirst Zeit für einen Jingle.
Liebe Sarah, genau, ein auch. Jingle.
Komm, wir müssen ihm mal was nachschenken, ich bin schon leicht angesoffen.
Ach so, glaube, da ist nichts mehr drin. Hier.
Was?
Die Flasche ist schon leer.
Nein, ach so.
Flasche
warte,
leer.
Warte, hier auch noch ein Stück.
Bitte.
Es kommt gleich noch ein und sehr warte, guter
hier,
Wein.
Ja. Ach so, ja, hier bei ihm auch.
Ist er jetzt schon? Liebe Sarah, es ist, glaube ich, zumindest online nachzulesen und deswegen vermute ich, darf ich es sagen, wann dein Geburtstag ist?
Ja, klar.
Okay, gut, ich frage immer vorher nach. Ne? So, ne? 27. August 1962, yes. Stimmt, super. Der 27. August des Jahres 1962 fiel auf den Wochentag Montag. Und war der 239. Tag des Jahres, der Kalenderwoche 35. Im kommenden Jahr fällt das Datum auf einen Mittwoch, damit du schon mal Bescheid weißt. Ja? Okay. Geburtstagskinder vom 27. August wurden im Sternzeichen Jungfrau geboren. Und nach dem chinesischen Horoskop kam diese an dem Datum Geborene. Weißt du, was du bist? Ja? Aber was für ein Tiger? Das wäre schön, wenn es einfach wäre bei den Chinesen. Das ist nicht alles.
Säbelzahn-Tiger.
Kein Feuer, kein Wasser.
Wasser.
Doch, Wasser.
Des Wassertigers zu wählen. So, und jetzt kommen wir zur Rubrik, im Grunde genommen, an deinem Geburtstag. Was glaubst du, was lief in den Hitparaden als Single-Charts Nummer 1?
August 22.
Guten Morgen, nein, das war später.
Nein,
ich weiß es nicht.
Nana Muscuri?
Ah, siehst du, ja. Gar nicht so weit weg.
Ich schaue den weißen Wolken nach und das passt doch eigentlich zu dir. So einfach in diese Ferne blicken und dorthin reisen wollen, oder?
Ach, das ist ja nett. Ich kenne das nicht, das Lied.
Ich durfte gar nicht raten diesmal.
Aber da wirst du dir jetzt demnächst die CD von wünschen, von Nana Muscuri. Übrigens, es gibt eine ganz tolle Aufzeichnung aus dem Madison Square Garden mit Nana Muscuri, wo sie sehr viel Jazz beziehungsweise Swing-Sachen auch singt. Sehr zu empfehlen.
Ah. Ist das bei YouTube?
Mit Sicherheit gibt es das.
Genauso auch. Wie uns.
Ich hoffe, es gibt es hier in, an der Friedrichstraße, weil das ist mein preferred place, um CDs zu kaufen.
Ah, guck. Ja, also schau gerne mal nach. Eine tolle Aufzeichnung, lohnt sich wirklich, das anzuhören.
Super.
Ja. Mhm. Genau, das war der Rubrik.
Guter Tipp, danke. Was, das war es? Kein Aszendent?
Na, so weit komme ich nicht. Also das, ich weiß, glaubst du an Horoskope? Also jetzt nicht die, die so in der Tageszeitung sind, also, aber.
Jetzt muss ich mich outen. Ich hatte beim Taekwondo mal, als ich jung war und nichts gelernt habe, nichts konnte, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Einen kleinen Sohn hatte, 3 Wochen war er alt, ich war allein. Und ich dachte, ich bin alles jetzt, von dem ich immer arrogant gedacht habe, dass ich da nie landen werde. Ungelernt, geschieden, kleines Kind, keine Ausbildung, nicht einmal einen Führerschein, glaube ich, hatte ich damals noch. In einer fremden Stadt, ohne Freunde, ohne Knete, bin zur Sozialhilfeempfängerin geworden und habe immer gedacht, dass ich so 16 war, ich bin was Besonderes. Und das war eine sehr schwere persönliche Demütigung für mich selber. Und dann bin ich in Taekwondo gegangen, ganz hart, und war auch eine, das war so eine Kompensation, das war meine Therapie. Und dann hatte ich einen Kreuzbandriss beim Sparring. Mhm. Und lebte im 5. Stock in Kreuzberg in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit meinem Sohn und konnte dann nicht mehr runter, weil damals war das, haben die dich operiert und haben gesagt, so 7 Monate flach liegen. Mhm. Und da war ich so verzweifelt, weil ich gedacht habe, ey, was mache ich mit meinem Leben? Und da hat mir jemand gesagt, geh doch zu einem Astrologen. Der ist so toll. Und dann habe ich den angerufen. Und habe nur gesagt, ja, ich möchte irgendwie, ob er einen Termin für mich hat. Und dann sagt er, ja, er ruft mich zurück, er muss schauen, ich soll ihm meine Daten geben und so weiter. Und dann hat er mich nach einer Woche zurückgerufen und hat gesagt, ja, kannst du kommen? Und sage ich, nein, ich kann erst in ein paar Wochen kommen, weil ich habe einen Kreuzbandriss. Und dann hat er gesagt, ach, das ist ja ein Ding. Sein Computerband ist nämlich gerissen, als er mich recherchiert hat. Und dadurch, dass das sein Band gerissen ist, musste er dann sein ganzes Büro aufräumen und. Und dann hatte er da so eine Lawine und hat schon gesagt, du musst irgendwie, hat mir natürlich geschmeichelt, du musst eine starke Persönlichkeit haben. Da dachte ich, ach, das ist der Mann der Stunde. Und dann bin ich zu dem hingegangen nach ein paar Wochen und dann hat er mich so aufgebaut. Das muss ein sehr guter Psychologe gewesen sein, dass ich gedacht habe, es liegt alles im Schicksal und in den Sternen. Und das hat mich immer getröstet. Und der hat zum Beispiel, der hat gesagt, das habe ich nicht vergessen, weil es ist wirklich, wirklich sehr, sehr lang her, hat gesagt, ja, du wirst es irgendwie schwer haben, aber und mit 60 wirst du deinen Höhepunkt haben. Ich habe gesagt, mit 60, da bin ich ja uralt. Und dann hat er so mich angeschaut und gesagt, du nicht. Und dann dachte ich, my friend, insofern glaube ich natürlich, bestimmte Astrologen, lass es mich so formulieren.
Wie fühlt sich das an? Du hast ja genau diesen Weg gerade beschrieben, wo du herkommst und was du auch erlebt hast. Und du warst nicht immer ganz oben auf der Sonnenseite. Und irgendwann wirst du plötzlich bekannt, berühmt, Politikerin, Unternehmerin, vermögend und alle sagen, wow, Sarah Wiener. Wie fühlt sich das auf einmal dann an?
Ja, alle sagen das ja nicht. Und Politikerin wirklich, also es gibt nichts Unbeliebteres als Politiker. Das war echt ein harter,
Streichen wir die raus. Nehmen wir die Zeit, bevor du ins Parlament gegangen bist. Als du bei Kerners Köchen dabei warst, als deine Firma immer größer wurde und du deine Stiftung gegründet hast. Das sind ja Dinge, die die allermeisten Menschen irgendwo im 5. Stock in Kreuzberg leben, nicht machen können in ihrem Leben. Wie ist denn das dann?
Ich habe immer gedacht, also wenn mich Leute ansprechen, dachte ich immer, ganz am Anfang hat mich das manchmal so gestört, ja, weil du wirst doch immer angestarrt oder angequatscht, immer mit, ich meine, wirklich ein blöder Spruch ist und jetzt bitte an alle, die irgendwie Fans sind von irgendjemand und mal einen Promi sehen, nicht sagen, sind sie's? Vielleicht irgendwas anderes oder ich finde sie gut oder irgendwas oder ich finde sie nicht gut, aber dieses sind sie es wirklich? Und dann das zweite, ich kenne sie, aber sie mich nicht. Ich weiß nicht, wie viele tausende Male ich das in meinem Leben gehört habe und was soll ich darauf sagen?
Ja, stimmt.
Also, aber ich habe mir irgendwie immer gedacht, das ist, ich bin in einer Kleinstadt, in einem Dorf und da kennt man sich halt und dann sagt man halt zu jedem guten Tag. Und der Ruhm, das ist ja so ein volatiles, vergängliches, nicht fassbares Teil. Ich meine, meine Mutter hat immer gesagt, als ich dann relativ berühmt war, gerade in Österreich, ja, bild dir bloß nicht ein, Hitler war auch berühmt. Und ich fand, da hat sie recht gehabt, da hat sie einen guten Punkt gehabt, weil darum geht's nicht. Hm. Es geht ja noch immer darum, wer du bist oder wofür du bekannt bist oder was machst du daraus. Und ich kämpfe mein ganzes Leben lang mit mir und mit Umständen und mit Beziehungen und was ich will, mache ich das, was ich will, bin ich ehrlich zu mir selber. Und das ist so eine Sache, dass ich bin ja noch jetzt keine 80-Jährige, die da aus, ich habe noch nie zurückgeschaut, weil ich stehe einfach, also.
Frag dich mal, wie es ist.
Ich stehe voll im Leben, ja. Und deswegen ist diese Reflexion, die kommt vielleicht irgendwann mal, was hatte ich für ein Leben und wie war das? Und klar ist es, habe ich schon sehr viel erlebt, beschissene Zeiten und andere Zeiten, ja, richtig beschissene Zeiten, auch gerade als Kind und als Jugendliche. Und als ich eine junge Mutter war, genauso wie ich Zeiten erlebt habe, wo ich also mich auch aufgeführt habe im Sinne von, mir Kleider gekauft habe für ein Geld, wo ich, also von dem ich gedacht habe, das ist irgendwie unanständig, ja. Also, aber wenn du es dann mal kannst, also gut, ich habe mir keine Kleider für 3.000 Euro gekauft, aber dennoch, ja, wenn du mal zwei Mark in der Hand gehabt hast und gedacht hast, kaufst du dir da jetzt noch mal 4 Brötchen drum oder gönnst du dir noch mal einen Kaffee, weil dann ist Ende für 3 Tage. Hm. Dann ist natürlich das, was ich nachher erlebt habe, so wie ein Traum irgendwie oder wie auch unreflektiert. Das bricht über einem herein und dann schwimmt man irgendwie oder versucht dann irgendwie oben zu bleiben und auch zu überlegen, warum oder was will man sagen, was macht man jetzt damit?
Das sind jetzt 2 Extreme.
Ja.
Ich hatte mal die...
Oh, habe ich schon rote Wangen gehabt.
Nein, ich habe sie. Ja. Ich strahle dich die ganze Zeit einfach an, weißt du.
Ich bin echt schon besoffen.
Ich hatte mal das große Vergnügen, für einen Tag der Fahrer von Günter Gast zu sein. Und ich habe den von Berlin nach Lübeck gefahren. Mhm. Und das war eine unfassbar netter Sonntagnachmittag gemeinsam. Und ich konnte den alles fragen. Und ich habe den irgendwann gefragt, Herr Gras, ich würde Sie gerne verstehen, was treibt Sie eigentlich an? Und dann sagte der zu mir, ja, ich habe von Jugend an irgendwas gehabt, was raus musste. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich ausdrücken. Ich muss mich ausdrücken. Und es ging nur über die Kunst. Es ging nur über nichts anderes. Und deshalb habe ich das einfach gemacht. Und das ist jetzt so eine Frage, die ich auch in der Vorbereitung mir selber gestellt habe, wenn man sich dein recht buntes Leben am Ende ansieht. Was treibt diese Frau eigentlich an? Oh Gott, ich werde schon wie Markus Lanz. Scheiße.
Ja, du hast nicht gesagt, was macht das mit einem? Also von daher...
Sarah, was macht das genau mit dir?
Ich weiß nicht, was mit mir das macht, aber was einen antreibt. Ich glaube schon, ich war schon immer davon überzeugt, wenn wirklich glücklich, geliebt, harmonische Kinder aus intakten Familienverhältnissen nicht diese Brüche in ihrer Biografie haben, nicht so stark, vielleicht weil die Geschichte um sie herum so ist, aber nicht aus sich heraus. Und ich denke schon, dass die Basis für viele, viele Menschen sind, die auch vor der Kamera rumtanzen, weil auf der anderen Seite zahlst du ja auch einen hohen Preis und man fragt sich, warum so viele Leute ihre Zuneigung oder ihre Anerkennung von wildfremden Leuten suchen, die sie nicht anschauen würden, wenn sie die wirklich kennenlernen würden. Warum ist mir das so wichtig, dass irgendjemand was über mich sagt, von dem ich eigentlich denke, das ist ein Dödel? Ja, oder ein AfD-Wähler. So, warum? Ich will jetzt hier kein Bashing machen, weil ich kenne auch ein paar AfD-Wähler in meinem Dorf. Aber diese Sehnsucht nach Anerkennung ist wahrscheinlich gespeist, weil du als Kind nicht gut gehalten worden bist in Liebe und in Sicherheit, denke ich mal. Und das ist schon ein Motor, glaube ich, für viele Leute. Also vielleicht nicht für alle, weil es gibt sicher auch noch welche, die vielleicht aus sich heraus denken, ich bin adoptiert, das ist nicht meine Familie wo sich die Eltern wirklich liebevoll um die Kinder bemühen. Es gibt sicher auch, aber die allermeisten kommen einfach aus zerrütteten oder verhärteten oder Suchtfamilien, weiß der Teufel was, glaube ich. Und dann ist die Frage, wie gehst du damit um? Ja, erstarrst du, Flucht oder Angriff?
Angriff. Attacke.
Ja.
Taekwondo.
Bei mir war das so. Huch, das war jetzt die Therapie.
Das war richtig ernsthaft.
Jetzt halt, emotional.
Das schreit jetzt nach einfach mal einen Sprung zur Heiterkeit.
Ja.
Oder?
Ja, endlich.
Fang noch mal an. Man muss nur dich angucken, dann reicht das schon.
Ja, aber jetzt, Moment mal, jetzt habe ich die Hosen runtergelassen hier, ja. Halb besoffen. Wie ist denn das bei euch? Habt ihr eine glückliche Kindheit gehabt?
So, Thomas, jetzt bist du an der Reihe. Sehe, wir lehnen uns mal zu.
Dass du gleich sagst, so, Thomas, ich habe gesagt euch. Ah, er kommt nachher.
Eben, ich weiß.
Lieber kommt danach. Der macht es mir nur erstmal Nickerchen, das ist in dem Alter so. Ich hatte eine glückliche Kindheit. Ich bin auf dem Dorf in Schleswig-Holstein geworden. Und das war alles sehr entspannt. Kein Haushalt, der die große Bibliothek hatte. Kein Haushalt mit Klavier, kein Haushalt mit 100.000 D-Mark auf dem Konto.
Macht man ja nicht.
Nee, aber auch das macht natürlich einen Antrieb gelegentlich dann.
Aber ein Klavier?
Ein Klavier. Aber insofern.
Keine Schläge?
Ja, und ich kann zumindest mein Streben nach Erfolg, mein Streben nach Wachstum nicht damit begründen, dass ich eine schlechte Kindheit gehabt hätte. Das
geht auch umgekehrt.
Genau. Aber ich bin in der Tat in der Familie der Erste gewesen mit Abitur. Und das ist dann auch irgendwie auch vielleicht ein Antrieb.
Super.
Ich sage es nicht.
Dietmar sagt alles. Wir kennen uns jetzt wir haben ein 10-jähriges gerade gehabt. Wir haben es gar nicht gefeiert.
Nein, ernsthaft?
Ja, wir kennen uns 10 Jahre.
Oh mein Gott.
Aber damals bist du doch schon in Rente gegangen, oder?
Und damals hattest du noch Haare. Ja. So.
So, Dietmar, was ist mit deiner Kindheit?
Naja, ich bin ja Österreicher.
Das sagt alles.
Ich meine, es ist schwer genug.
Es ist schon schwer genug. Es ist wirklich tief. Mhm. Also ich bin in Leoben geboren und bin mehr oder weniger, wenn ich es jetzt mal so rausplaudern darf, ab dem dritten Jahr ohne Vater aufgewachsen. Also sozusagen eigentlich eher meine Mutter, habe aber in den ersten 8 Jahren hauptsächlich bei meiner Tante, meinem Onkel gelebt und bei meinen Großeltern, Oma, so, weil meine Mutter musste arbeiten gehen, damit sozusagen was reinkommt. Und als
einziges Kind?
Ja, glücklich verwöhntes Einzelkind. Und als ich 8 Jahre alt war, kam meine Mutter zu mir und die Schauspielerin ist und die sagte, ja, und die sagte zu mir, Dietmar, hab ich gesagt, Didi, was meinst, wie wäre es, wenn wir nach Deutschland gehen? Und da ich keine Ahnung hatte damals, wo Deutschland liegt, habe ich einfach gesagt, ja, sicher. Und dann sind wir mit 4 Koffern von St. Pölten aus nach Bremerhaven.
Boah.
Und von da an sozusagen hatte ich dann, ja, eigentlich meine Mutter, die ich zwar vorher auch hatte, aber in dem Sinne dann plötzlich wirklich. Und ich kann nicht sagen, dass ich eine schlechte Kindheit hatte, überhaupt nicht. Ganz
weil sie dein Engagement hatte in Bremerhaven?
Ja, genau, richtig. Ah. Und nur von da an wuchs das dann natürlich noch mehr zusammen. Und das war toll auch, ne? Und ansonsten hatte ich halt meine ganzen anderen Verwandten auch um mich rum und ich hatte eine tolle Schulzeit, eigentlich auch 1., 2. Klasse in Österreich und das war auch sehr schön und weil ich eine tolle Tante habe, also meine Großeltern waren eine ganz wichtige Bezugsperson für mich. Aber weil ich eben wusste auch, dass meine Mutter sehr viel arbeiten musste, hatte ich halt dementsprechend noch ein bisschen weniger vielleicht von meiner Ma, aber dafür hinterher umso mehr, bis heute. Und insofern kann ich nicht sagen, ich habe eine schlechte Kindheit gehabt. Ich habe eine intensive Kindheit gehabt, die aber für mich gesprochen jetzt nicht irgendwie negativ wirkt. So.
In deiner Interpretation.
Genau. Mhm. Und nach wie vor ein inniges Verhältnis natürlich auch mit meiner Familie habe, inklusive natürlich meiner Mutter. Aber es ist natürlich für den Beginn und den Start erstmal war es natürlich auch sehr abwechslungsreich und auch sehr prägend.
Hat sie nochmal geheiratet?
Ja. Und das wurde dann sozusagen, da war ich 10. Und das wurde dann halt mein Vater. Mhm. Ne? Also mein Stiefvater ist mein Vater. Und sind beide mittlerweile übrigens jetzt vor kurzem 42. Hochzeitstag.
Nein.
Ja.
Wie Grüße toll. An die beiden, die hören ja auch gerne.
Ja, 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 ja. Ganz großartig und bin ganz glücklich. Und das Schöne daran war, die Geschichte kann ich wirklich mal erzählen. Es begab sich zu der Zeit, als wir noch in Bremerhaven wohnten, und damals sagte ich noch zu meinem Vater Herbert. Mhm. Und ich sagte zu meiner Mutter so, ach, wäre schon schön, so, wenn ich den vielleicht auch mal Papa nennen dürfte und so. Dann sagte sie zu mir, Didi, ich helfe dir. Und er saß im Arbeitszimmer und wir gingen hin und ich fühlte mich ganz sicher, weil meine Mutter neben mir stand, und dann sagte sie zu meinem Vater, also zu Herbert, sagte, Herbert, Didi will dir was sagen, und ging.
Super Hilfe.
Und dann saß ich ungefähr gefühlt eine Stunde irgendwie neben ihm, bis ich rausdruckste, da irgendwann darf ich dich Papa nennen. Also und oh, so ist das halt alles entstanden, und das ist ganz toll und ich bin ganz glücklich darüber. Aber die Österreich-Zeit ist natürlich klar auch eine prägende Zeit gewesen, aber ich habe ganz, ganz, ganz tolle Omas, wie gesagt, meine Großeltern gehabt. Meine Großmutter war lange, lange Zeit ein ganz, ganz wichtiger Bezugspunkt und eine Bezugsperson. Die ist 96 Jahre alt geworden, ganz großartig. Ich konnte noch bis zum Schluss mit ihr über alles reden. Die wusste auch mehr über Norden Bescheid als ich. Also die hat dauernd NDR geguckt und rief mich dann irgendwann an und sagte, Didi, weißt du schon übrigens das? So, ne? Und das war phänomenal auch immer.
Echt toll.
Ja.
Nee, also tolle Geschichte. Meine war nicht ganz so erfreulich, nicht nur, dass mein Vater nicht da war. Ich bin tatsächlich mit 2,5 Jahren auch noch ins Zentralkinderheim gekommen, weil, ja, das tun wir auf Folge 2 machen. Also mit meinen 2 Geschwistern, das war, glaube ich, auch nicht förderlich für ein stabiles Kinderleben. 2,5 Jahre. Und ich weiß noch, dass, als wir nach Hause gekommen sind, meine Mutter dann uns so wie die Orgelpfeifen aufgestellt hat und dann in die Knie gegangen ist und so gesagt, ja, du bist die Sarah und du bist die Una und du bist der Adam. Und das war so der erste Versuch wieder. Und dass sie dann gesehen hat, als wir dann am Abend unsere ganze Wäsche und unsere Schuhe zusammengelegt und gefaltet haben, weil wir ja im Heim waren und da ist ja Drill gewesen, hat sie zum Weinen angefangen, weil sie gemerkt hat, dass wir ja, in den 60ern natürlich das dann mit kleinen Kindern ein anderes Regime gefällt war als hoffentlich heute. Mhm. Who knows?
Klar.
Ui.
Ui, also Deep Talk hier.
Ja, 69 Folgen Blödsinn mit Wein.
und heute jetzt, mit georgischem Wein kommt die Tiefe.
Ja, die Georgier sind ja, haben auch ein melancholisches Wesen, das ist der Wein.
Sag mal, anders mal, ganz kurz, eine Ahnung. Bist du ein ordentlicher Kocher?
Was heißt ein Kocher?
Ja, schaut's bei dir aus wie Sau oder ist es?
Bei mir schaut's aus wie Sau. Ich bin ein chaotischer Kocher.
Ja.
Und das ist wirklich, das ist deppert, weil ich koche ja am meisten und am intensivsten, wenn ich Besuch habe. Mhm. Und meine Küche ist offen und das stresst mich immer, ja, weil die ja dann sehen, was ich für ein Chaos anrichte. Das ist übrigens auch nicht sehr hilfreich, wenn du im Fernsehen kochst. Also es gibt ja Leute, weil ich eben auch ungelernt bin, ja, da war kein Lehrmeister, der mit dem Lineal auf meinen Arm geschnalzt hat, weil ich da nicht irgendwie gleich abgewischt habe, sondern ich glaube, ich habe da auch sowas wie ADHS, ne? Ich fange hier an und dann mache ich gleichzeitig das und dann rühre ich hier rum und dann denke ich an den Germteig, ja. Und dann mache ich 5 Sachen auf einmal, na klar, schaut's dann chaotisch aus. Muss ja alles zur gleichen Zeit fertig werden. Und deswegen bewundere ich die Leute, die dann erstmal immer alles sauber machen und so machen. Aber ich weiß nicht, ob die mir in Geschwindigkeit und in Timing, ob die mir da das Wasser unbedingt reichen können.
Kannst du, weil du liebst Mehlspeisen. Das ist ein ganz großes Steckenpferd, ne?
Ja.
Beziehungsweise da verfällst du wahrscheinlich. Nein.
Bei manchen.
Meine Mehlspeise, die ich aus meiner Kindheit kenne, weil meine Großmutter, so wie meine Oma, das aus der, meine Oma kam aus Slowenien und da ist nochmal so diese andere Küche, die nochmal so reinkommt. Anusbuditzen.
Ah.
Ein richtiger Anusbuditzen, wo der Teig über den Tisch hängt und nicht reißt.
Ja.
Und dann mit dieser Maste und dann wird das so eingeklagt.
Ja, aber Moment.
Ja.
Das heißt, du machst eine Anusbuditze aus dem Strudelteig.
Jo.
Aha. Ich kenne nur eine aus Germteig.
Na.
Aber ich kann sehr gut Strudelteig über 3 Meter ziehen.
Das ist Wahnsinn, oder?
Es ist so sinnlich, gell? Jo. Es ist so sexy.
So, das habt ihr es noch ist, nicht erlebt.
Na. Es ist
ihr zieht euch höchstens eure eigenen Falten über die Wand.
Nein, es ist so wunderbar. Du hast erst so einen Teigklops. Ja, so ein in der Mitte hast du so ein, und dann tust du es ein bisschen ausrollen.
Auswalken.
Und dann ziehst du das über die Handrücken in jede Richtung und machst den Teig dünner und dünner. Du musst ja nachher eine Zeitung durchlesen können. Mhm. Und dann hebt sich das so wie ein seidiges Tuch, dass wenn du in diesen Bewegungen tust du auch Luft runter. Und das ist sowas von.
Du musst dir euch vorstellen, der Tisch, ja, also meine Oma hat wirklich diesen Tisch, da hing der Teig noch fast bis zum Boden. Ja. Und ist nicht gerissen.
Ja.
Mir ist das vor 2 Wochen passiert. Wir hatten ein Koch-Event von der Holding, an der unsere Agentur hängt. Und wir sollten dann den Nudelteig auch selber machen. Und ich habe noch nie in meinem Leben Nudelteig selber gemacht. Und ich war so beglückt, als das funktioniert hat und ich den immer länger aus dieser Maschine da rausgezogen habe. Und er immer länger wurde und diese Tagliatelle am Ende wirklich gut aussehen. Und es brach aus mir raus und ich brüllte, ich bin eine Nonna. Ich bin eine Nonna. Und alle guckten mich an und dachten, okay, den Typen müssen wir loswerden. Der hat vollkommen eine Waffel, aber ich bin eine Nonna. Ist geil.
Das ist
mega.
Und das ist so befriedigend, gell? Ja. Wenn du siehst, dass aus nur so einen Matsch aus Mehl und Wasser und Salz und vielleicht ein paar Tropfen Öl auf einmal sowas, das war der Grund, warum ich Köchin geworden bin. Weißt du, diese Faszination.
Machst du Nussbutizen?
Ja, aber wie gesagt, Nussbutize, Mondbutize nur aus Germteig, aber Mühlirahmstrudel, Topfenstrudel, Apfelstrudel, Weintraubenstrudel.
Wir waren jetzt gerade letztens im Sommer, waren wir bei meinen Verwandten, haben eine große Tour gemacht, ne? So. Und wenn ich zu meiner Tante komme, dann fragt sie mich ja meistens immer schon im Vorfeld, das ist so ein Running Gag unter uns, immer so, geht die was wüssten essen? Mittlerweile will ich sie eigentlich gar nicht mehr belasten, weil sie, sag ich mal, jetzt auch in einem Alter ist, wo ich jetzt nicht möchte, dass sie hier nochmal so, aber da komme ich nicht drum rum, geht nicht. Und weil meine Frau jetzt auch mit im Schlepptau war und sie das hier Martini. Auch, richtig, und sie, das natürlich auch, weil ich immer davon berichtet habe, auch mal kennenlernen durfte, war, die was wüssten essen und es sprudelt aus mir heraus, ich kann es gar nicht anders, ist Marillenknödel. So, und aber nicht, aber Topfenknödel.
Ah, ja gut, die kann ich dir machen.
Sag mal ganz kurz bitte schon den Unterschied zwischen Quark und Topfen. Kann man das erklären?
Ich wüsste nicht, wie ich es erklären sollte. Also ich meine, es gibt einen bayerischen Quark oder einen Bröseltopfen, also einen Bröselquark, der ist nicht gut, um das zu machen. Das muss ein cremiger sein. Cremig. Am besten 40%, also Vollfettstufe musst du machen. Aber ich würde mal sagen, ich bin eine Meisterin in Topfenknödel, weil das ist nicht die Sache. Du brauchst einen guten Topfen. So, du brauchst einen guten Topfen, aber das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche an einem perfekten Topfenknödel ist, was sonst noch reinkommt. Mehl oder Grieß oder Brösel oder Stärke oder was. Verstehst du? Das ist der Punkt. Welche Konsistenz willst
du haben? Ich höre meine Tante sprechen.
Und natürlich gute Marillen.
Ja, sowieso.
Wenn du sagst Weihnachten,
schwierig. Ja, brauchst schon die Wachauer halt, ne?
Die schöne von Ungarn.
Viele machen ja einen Würfelzucker manchmal, Annie.
Ja.
Ja, es hängt ein bisschen davon ab, wie die Marille ist.
Ja.
Ne?
Ich mache manchmal einen halberten rein, als Kompromiss.
Ja.
Und dann dürfen die Marillen natürlich nicht so groß sein, weil sonst wird der Knödel. Aber wenn du sagst Marillentopfenknödel, also ich liebe die auch, aber mein Gedicht ist Marillenknödel aus Erdäpfelteig. Mag ich noch lieber.
Ich will euch nicht stören, aber wie wäre es dazu mit einem schönen georgischen Wein?
Das klingt gut.
Ach, nachdem.
Sebi, was bleibt denn noch gemacht, übrig? Oder? Eigentlich wollten wir den doch gar nicht mehr trinken. Ne?
Ich sag mal so, wie der Zufall es so will, habe ich jetzt ausgewählt, ach so, dann hier muss ich hingreifen, den Wein von Thomas. Sarah, darf ich dir einschenken?
Ja. War das Absicht, dass ihr alle Rote genommen habt? Oder?
Na, wir wissen ja auch nicht, was passiert.
Ach so.
Das ist wirklich Zufall.
Ich liebe Rotwein.
Also Dietmar und ich erfahren nur das Thema. Und wir kennen nicht den Wein, der vom Gast kommt. Und wir wissen auch nicht gegenseitig, was wir jeweils bestellen. Und dann gibt es einfach halt manchmal das Gleiche. Wir hatten mal eine Folge, da hatten wir ein echtes Problem. Es war das Thema Rheinhessen mit Frank Buchholz. Und Rheinhessen ist ja riesig. Und es ist uns blöderweise gelungen, dass wir beide, weil wir es nicht voneinander wussten, vom gleichen Weingut den Wein geholt haben. Und Frank dachte, wir verarschen den. Und dass St. Anthony uns irgendwie bezahlen würde im Hintergrund. Ich glaube, er glaubt es bis heute. So, also, Trinkspruch ist ja bei mir bekanntermaßen immer ein Kinderreim.
Und eine Freude, das will ich mal auch nochmal dazu sagen.
Eine Ode an die Freude. Richtig. Heute ist es eine Ode an die Sache. Heute reisen wir bis nach Georgien, feiern wilde neue Vino-Orgien. Sie kocht, sie kämpft und macht auch Wein, lässt keinen Menschen hier allein. Dietmar, nimm dich bloß in Acht. Mit Taekwondo, sie dir schnell Aua macht. Von Wien nach Berlin und dann noch viel weiter macht Menschen und deren Ernährung gescheiter. Im EU-Parlament ganz ohne Scheu kämpfte sie für Essen ohne Einheitsbrei, kocht super Sachen ganz ohne Schnickschnack. Ihr Herz schlägt für Bio und gegen Fastfood-Kack. Drum stoßen wir an auf diese wunderbare Frau, worauf es ankommt, das weiß sie ganz genau. Ein Hoch auf Sarah Wiener aus Wien. Darauf erst den Wein und dann ein Jim Beam.
Schreibst du das selber?
Ja. Ich denke mal, ich habe jetzt einen guten, ernsthaften gemacht und da lachen immer alle am Ende. Ich verstehe es gar nicht.
Liegt an deinem Gesichtsausdruck. Dabei.
Womöglich. Ja, der hätte vor Sarahs kommen müssen, eindeutig.
Ja.
Der hat so ein bisschen. Kannst du das nochmal so Oliver schön Eier, in den Ausdruck nochmal legen, in die Kamera bitte? Einfach dieses Ja.
Ja, weil der ist schon auch gut.
Ja, das finde ich auch.
Aber du merkst den Unterschied.
Es ist ja nicht der gleiche. Insofern merke ich natürlich einen Unterschied als Weinkenner.
Aber der ist auch gut.
Er ist auch gut. Er ist auch wirklich gut.
Er ist auch gut. Nee, du nicht als Erster. Nee. Dietmar?
Ja. Also ist jünger, er ist auf jeden Fall jünger als meiner.
Deutlich.
Deutlich jünger. Er ist von den Tanninen, ich finde, der Pelz ist geht mehr so ein bisschen hintere Zunge. Ja. So. Verfliegt schneller. Also um mit den Worten von Hendrik Thomas zu sagen, Cola-Lee-mäßig ist er relativ schnell verflogen.
Wenig Cola-Lee.
Mehr Cola, mehr Coda.
Was?
Cola-Lee. Cola-Lee ist ein Ausdruck tatsächlich, den wir auch irgendwann mal gelernt haben.
In der ersten Folge.
In der ersten Folge.
Ja. Vor 70
Folgen. Das bedeutet, je länger der Geschmack im Mund bleibt, also sekundentechnisch, umso toller ist der Wein.
Ah, okay. Aber das Tolle ist, wenn Wein wenig Caudalie hat, dann willst du einfach schneller mehr trinken.
Genau, das ist dann für die, Säufer. Wie nennen wir sie, Weinsäufer. Genau. Ich finde, er hat...
Ist trotzdem fruchtig.
Er hat also eine herbe Note auch dran und er ist fruchtig. Er ist natürlich jetzt wirklich gemein nach deinem hinterher. Er ist nicht schlecht.
Nee.
Aber wäre mir jetzt ein bisschen zu herb. Eigentlich dein Ding.
Sagst, er ist zu herb und ich sag, nee, der ist lecker.
Also ich hätte ja gehofft, dass es vielleicht ein Quevri-Wein ist.
Ein was?
Ja.
Falsch
gehofft, ne?
Weil die Georgier sind berühmt für Weine aus Amphoren.
Ach so.
Ich bin aber schon zu angesoffen, um wirklich in Details zu gehen. Ich kann nur noch die groben Geschmackspapillen jetzt irgendwie erfassen.
Es ist für den dritten Wein auch immer sehr schwer.
Also Thomas, du bist so lieb zu mir.
Ja.
Das muss man sagen.
Ich habe gerade vor kurzem griechischen Wein getrunken, übrigens. Der erinnert mich ein bisschen an eher einen griechischen Wein.
Nee.
Wirklich. Doch.
Nicht die ich kenne.
Den ich getrunken habe.
Weißt du, was geil war? Wir hatten griechischer Wein einmal mit Thomas Bühner. Ich verstehe bis heute nicht, warum auf die Idee kam, griechischer Wein zu machen. Das war geil. Das waren richtig gute Weine. Und wir haben gesungen. Nee, ich habe gesungen.
Du hast gesungen, ja.
Dürfen nur deine Großmutter dich Didi nennen?
Nein, es gibt ausgewählte Personen,
die seine Mutter dürfen. Und ich auch.
Möchtest du mich gerne Didi nennen? Jetzt, wo wir schon betrunken sind. Hast du einen Spitznamen?
Ja, meine Mutter hat gesagt Särchen.
Särchen? Oh, das ist aber
sehr. Das ist aber nur meine Mutter, sagt.
Nein, oder? Das ist klar. Also ich würde dich auch nicht, also das wäre jetzt nicht mein.
Ja, Särchen ist so.
Ja.
Ist ja. Aber sonst gibt es ja nichts mit Sarah.
Sarah bildet ja nichts drauf ein. Zora Klipp nennt ihn sogar Didi 14.
Warum 14?
Wir haben das in der Folge mit ihr so durchgespielt. Irgendwie wurde immer, wenn er genannt wurde, wurde eine Nummer mehr hinten rangehängt. Weil er erzählt hat, dass in der Schule war er Didi 2.
So,
weil
genau, es gab das ein ist Didi die Grundlage.
Und er war Didi 2.
Ja, ja, das ist ganz schlimm.
Das hat er bis heute nicht verkraftet.
Und in der Folge ging es irgendwie dann hoch und wir haben immer weiter hochgezählt. Wann immer er genannt wurde, wurde Didi 3, Didi 4, Didi 5. Ich glaube, Didi 14
war auch. Seitdem ich das hier erwähnt habe, habe ich das auch verkraftet. Eigentlich war ich schon drüber hinweg. Ja.
Also meine Gattin, die den Podcast nie hört, die sagt ja auch immer Didi.
Ja, es gibt gewählte Personen, wo ich sage, da klingt es auch normal. Ne? Aber es gibt dann so Menschen, wo du einfach so denkst,
klingt
komisch. Ja. Ja, es klingt irgendwie auch einfach nicht passend.
Und eigentlich will ich auch gar nicht, dass du mich duzt.
Die ersten 13 Folgen habe ich ja gar nicht mitmoderiert, aber von meinem Vorgänger Tom habe ich gelernt, wie man Dietmar richtig gut nennen kann, ist Horsi, weil er immer nach einem Horsitschka heißt. Und ich nenne ihn sehr gern Horsi.
Das ist auch in Ordnung.
Didi Horsi.
Ja, das ist auch
ja, aber dein Nachname ist ja
tschechisch.
Ich habe eine tschechische Oma.
Und mein Großvater war Tscheche.
Das, woher?
Das weiß ich jetzt nicht mehr wirklich so genau.
Meine war aus Olmütz.
Okay. Mein Großvater war Dirigent, der in Österreich dann in Leoben dann gelandet ist, meine Großmutter kennenlernt und wurde Dirigent von der Gösser Brauerei.
Ach.
Vom Symphonieorchester und von der Blasmusik.
Ach.
Genau. Und Horsitschka habe ich seitdem übernommen.
Aber siehst du auch Künstler in der Familie?
Ja.
Ist doch toll.
Ja, 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 ja.
Was war dein Großvater?
Der eine hat ein Taxiunternehmen und der andere war Lkw-Fahrer. Wenig künstlerisch beides.
Bewegten Hintergrund.
Aber der Taxi-Mann war sehr so kommunikativ und unterhaltsam. Aus. Ich glaub, der hat mich in gewisser Weise geprägt. Also ich mache das ohne Taxi mittlerweile, aber ich glaube, in der Art, da ist was drin. Aber nee, das Künstlerische hatten wir bei uns gar nicht.
Und mein Großvater, der war Alkoholiker.
Beruflich.
Nachher, der war tatsächlich, hat einen Orden gekriegt, Held der österreichischen Nationalrepublik nach dem Krieg, weil er Widerstandskämpfer, aber wie mein Vater sagt, Mitläufer. Hm. Also es war sein Vater. Hm. Nicht einmal das hat er ordentlich gemacht. Und ist wohl daran zerbrochen an seinen Erlebnissen.
Ja, diese Kriegsgeschichten, die haben schon viele Wunden hinterlassen an vielen Stellen. Das sind immer die Großväter, die irgendwie sehr spät anfangen, plötzlich zu erzählen.
Und Prinzessin, dein Großvater?
Der eine war Schlosser einer Schokoladenfabrik und der andere war Kfz-Mechaniker und Alkoholiker.
Auch ja. Lustig. Ja. Sag mal, und der mit der Schokoladenfabrik hat der dir immer Schokolade mitgebracht?
Nein.
Was?
Aber Schlösser.
Das gab Schlösser.
Die ausgedienten alten Schlösser. Guck mal, Sebastian, was ich mitgebracht habe.
Ja.
Statt Schokolade.
Juhu.
Ja. Der kommt übrigens aus Tangermünde.
Ja, wo ist das denn? Ist
wahrscheinlich in der Nähe von Angermünde.
Nee.
Nur mit T, ne?
Nur mit T.
Nee, das ist woanders.
Nee, man muss in Lutherstadt-Wittenberge umsteigen.
Ja, das ist ganz woanders.
Ja, das ist ganz woanders, ne?
Ey.
Ja, ich habe keine Ahnung von.
Sachsen, oder?
Nein.
Lutherstadt ist aus Sachsen-Anhalt.
Tangermünde ist dann Sachsen-Anhalt. Ja.
Kommen wir zurück zu meinem Wein vielleicht. Ihr habt ganz schön abgelenkt.
Ja, sehr gerne.
Ja, wir haben lange dran gearbeitet.
Soll ich?
Ja, so.
Leg los.
Also er ist erstmal nicht schlecht.
Danke.
Und meine erste Intention war ja faule Eier, aber ich hab's jetzt. Und zwar ist das, wenn man so einen Knaller hat, so einen Silvesterknaller. Oh. Irgendwie hat das sehr viel von so einer Rakete oder von so einem China-Böller.
Er ist
oder,
eine Rakete, ich hab's die ganze Zeit gesagt.
Und das stört mich wahnsinnig doll.
Was meinst du, er ist eine Rakete? Geruch oder was?
Ne, weißt du, wie wenn so eine Feuerwerksrakete knallt und hast du doch so einen Geruch, Schwefelgeruch.
Echt?
Aber ganz
und
leicht,
das,
genau,
und das ist aber, was bei mir so eine wahnsinnig, so eine Note macht, wo ich einfach sage, das ist nicht meins.
Ach, das ist nur in deinem Glas.
Aber ändert nichts daran, dass ich ihn trotzdem trinke. Aber ich finde, da ist so ein bisschen was dran, was mich so ein bisschen daran.
Ich finde, den kann man gut trinken.
Hm. Der hat auch so ein bisschen das Fleisch wie der von Didi 7.
Ja. er hat dich
geupgradet. Müssen wir mal jetzt wieder mal parallel trinken, eigentlich, um dann auch wieder so ein bisschen.
Soll ich euch was sagen?
Mhm.
Also, er kommt vom Chateau Mukrani. Es ist ein Saparavi. Saparavi ist eine der autochthonen Trauben dort. Ja, auch zu 100%, genau. Er kommt aus der Ortschaft Kartli. Kartli, ich habe gar nicht nachgeguckt. Auf meinem Kartli habe ich gar nicht nachgeguckt, wo Kartli ist.
Zeig das nochmal.
aber das müsste auch da im Osten sein, wenn ich es richtig weiß.
Mhm.
Aber Kartli steht nicht mit drauf. Naja, egal. Aber gut. Er ist aus dem Jahr 2019, du hast recht, er ist deutlich jünger als deiner, also 5 Jahre jünger und jetzt 5 Jahre alt, 2024. Das Weingut ist 1878 gegründet von Ivane Mukran Batoni, deshalb heißt es wohl Mukrani. Mhm. Und ist aber erst seit 22 Jahren wieder am Start. Es war vorher jahrelang tot und jetzt arbeiten die wieder und ich finde, die machen sehr gute Weine. Der hat, ich glaube beim Falstaff war das, die zweithöchste Wertung für georgische Weine aller Zeiten bekommen. Deshalb verstehe ich eure komische Bewertung hier gar nicht. Ich möchte mal einen Weinprofi-Podcast gehen.
Ja,
ich möchte das
da
mal
ist mit die Tür.
Ich möchte das mal mit Henrik Thoma und Nathalie Lump diskutieren. Das Ganze.
Ja, aber da musst du die Reihenfolge, die wir jetzt gehabt haben, mit denen diskutieren.
Ja. Und deiner würde es trotzdem
outstanding sein. Ja, aber du merkst einfach, dass meiner war irgendwie so
rund, weicher. Nicht ganz so.
Ja, gefällig auch
ja,
so.
Ja.
Weißt du, so.
Schmetterlinge drumherum.
Ja, und hat ist so geschmolzen, während der halt so im Gegensatz zu meinen ein bisschen bissiger ist. Der ist nicht schlecht.
Nee.
Wir haben alle gesagt, nein, der ist gut. Ich rieche auch nicht die Rakete.
Nee.
Nee, aber vielleicht liegt das daran, ich glaube, ich habe einen guten Geruchssinn, aber ich bin wirklich.
Das Problem ist, dass diese Rakete eine Fehlzündung
ist. Ne, vielleicht liegt es ja auch an mir, kann ja sein. Aber
es ist auch kein Wunder, dass wir heute hier betrunken aus diesem Podcast marschieren, weil der hat schon wieder 14,5%. Die sind alle hochalkoholisch. Ja, die sind alle hochalkoholisch. Aber auch in französischen Eichenfässern gereift. Das macht
aber
man gerade so.
Alle drei, oder?
Ja, natürlich.
Wine of Georgia.
Obwohl, wir lassen uns das nicht nehmen.
Ah, das finde ich schon, also dass alles immer in Barrique-Fässern ausgebaut wird, das finde ich jetzt auch ein bisschen fad.
Ja.
Es gibt ja noch
andere
Fässer.
Wobei, es ist mir lieber als der Stahltank.
Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt
dazwischen
noch was. Genau.
Ja. Also ich dachte auch so drauf im Amphorenwein, dachte ich auch.
Ja, ja. Verrückt, weil ich war mir so sicher, dass ihr einen Amphorenwein.
Ich war ja noch ganz kurz davor, dass ich so einen, nicht Schnaps, aber sowas ähnliches aus Georgien, was die auch aus Trauben machen.
Mhm. Cha-cha.
Kann sein. Irgendwas in der Art hatte ich noch überlegt gehabt, aber dann dachte ich mir, nein, ich gehe doch
wieder. Hatten wir nicht so einen Amphorenkram mit Steffi Döring oder sowas mal?
Nee, mit Stefanie Döring.
Ach, Orange. Hier, so Orange.
Das war dieser Orange-Wein,
ja,
genau,
andere.
Richtig.
Das war
ja, auch, Obwohl übrigens in Georgien auch ganz viel Orange-Wein gemacht.
Ja, und auch Naturweine.
Ja.
Ja,
übrigens gerade in Spanien, total, schon seit Jahren. Barcelona. Wir waren in Barcelona gewesen und wir wollten immer Weine trinken und dachten immer so, oh, überall Naturweine.
Aber es gibt sehr, sehr gute.
Ja,
es gibt
aber
wirklich gute.
Ja, mit Sicherheit. Aber
die
alleine,
muss man halt suchen.
Ja, und wenn man sich dann durch 2 Gläser geschnüffelt hat, denkt man immer so, es ist halt immer sehr besonders.
Ja,
ne?
Auch in Georgien habe ich eben, obwohl das so ein tolles Weinland ist, Weine getrunken, wo ich mir auch gedacht habe,
ja,
das nicht meins.
Aber das ist so ähnlich wie, glaube ich, mit Whisky, ne? Wenn du in Schottland und Irland bist wahrscheinlich. Es gibt einen Whisky, der passt zu dir wie angegossen, aber da musst du dich erstmal durch 1000 vorher durchprobieren, bis es derjenige wird.
Wir sind wieder in Brandenburg. Mir wurde gestern ein Whisky aus der Lausitz geschenkt. Ich habe ihn noch nicht probiert, aber ich bin gespannt, ob der so einen Gurkengeschmack
hat. Wir haben auch
hat.
Einen in der Nähe. Eine Brennerei.
Mhm.
Whisky ist jetzt nicht so mein Ding.
Nee, deshalb haben wir auch
ich bin auch so ein richtiges Mädchen. By the way, mein Wein also und deine Traube auch, daraus macht man zum Beispiel auch den Krimsekt.
Ach was.
Mhm. Also diese Traube benutzt man für trocken, wie bei uns, oder auch für Dessertweine. Die hat und das Tolle ist, jetzt muss ich mal sagen, weil ich bin ja so eine kleine Ökotanne, das ist eine Traube, die extrem gut eigentlich ans Klima angepasst ist, weil sie Hitze sehr gut erträgt und Kälte.
Mhm. Sie heißt auch, ich muss meinen Zettel zurückholen, Saperavi bedeutet die Farbegebende, weil sie so viel Farbe abgibt und so krasse Farbe hat
einfach. Mhm. Und reicht diese Traube Weißwein zuzusetzen zu 30% und es sieht aus wie ein Rotwein.
Mhm.
Jetzt ist Sevi gerade nicht da, deswegen können wir noch nicht einsteigen. Aber
Agentur mit Tarifvertrag,
eine Frage, weil wir gerade vorhin so einen Deep Talk hatten, aber hast du immer noch den wiederkehrenden Traum?
Welchen?
Du hattest immer nur einen, der immer wiederkehrend war.
Woher weißt du das?
Meinst du jetzt im Ernst, wenn ich geschlafen habe? Oh, ich hatte so viele Träume.
Es gab einen wiederkehrenden Traum, der immer wieder kam.
In der Nacht?
Ja.
Ach, redest du davon, dass ich davon träume, wieder von Bäumen zu springen?
Er sagte ja, für
das
zu hören.
Ist, okay, das war tatsächlich ein Tagtraum und kein wiederkehrender Nachttraum.
Tagtraum, stimmt, richtig. Tagtraum, hast vollkommen recht.
Ja, diese Vorstellung, wenn du mal Sport gemacht hast und ich war so ein wildes Mädchen und bin da die Bäume raufgeklettert und habe eben sehr viel, bin rumgetobt und habe mich geprügelt und so. Ja, diese, wenn du diese physischen Erlebnisse machst, wie sich das anfühlt, wenn du von einem Baum runterspringst oder über Hürden springst. Ja, was wenn du jünger bist, was du für eine, auch für eine Kraft und für eine Ausdauer entwickeln kannst. Und in meinem Alter würde ich mich jetzt nicht trauen, bei 3 Meter einfach mal runterzuspringen. Ich habe das Gefühl, vor meinem geistigen Auge macht meine Wirbelsäule. Und dieses Gefühl, komplett flexibel und energetisch und körperlich fit zu sein, ja, und ich bin ja auch, das habe ich kaum erzählt, ich bin Rettungstaucherin, also ausgebildet. Ich bin ganz viel getaucht auch, ja.
Okay.
Unter das Meer.
Rettungsschwimmer.
Echt? Die
Prinzessin. Ja, aber nur Schwimmer, tauchen kann ich nicht.
Aber ich muss sie im Schwimmbad auf Sylt, muss ich ihm Schwimmen beibringen. Also.
Rettungsschwimmer ist, glaube ich, anspruchsvoller als Rettungstaucher. Das ist dieser körperliche Verfall, der bei jedem einsetzt. Ab 20.
Der Dietmar weiß davon, ja.
Bitte? Weißt du, das ist dieser Traum, das aufhalten zu können oder diese Erinnerung, diese Ferne. Das ist schon etwas, was auch für mich mit einem Bedauern oder mit einer Melancholie einhergeht.
Ich habe letztens ein Risiko begangen und habe einen Spagat gemacht bei der Premierenfeier.
Habe ich bei Instagram gesehen.
Ja. Mega. Und
das muss Alex das bekommen.
Gibt Alex mir noch Hoffnung.
Senden hier auf unserem Kanal.
Es hat noch funktioniert. Die Hose hat gehalten und auch alle Sehnen haben gehalten.
Ich dachte, du hast da.
Nein, ich bin wieder hochgekommen.
Wow.
Ja. Aber
wie alt bist du denn?
Aber kann seither nicht mehr
sein. Zwischen 50 und 70.
Ja, aber wenn du
gefühlt 32. Das ist mein Gefühl.
Aber mit 32 Spagat zu können ist, ich konnte den nie.
Sehr Fake-Spagat. Aber trotzdem, ich bin 52.
Aber kommst du auch mit durchgestreckten Knien an, mit deinen Händen an den Boden?
Ja.
Echt?
Wirklich?
Ja, aber das geht so schnell, dass man es nicht sieht.
Ich wollte gerade sagen, ich
zeig mal. Ja, zeig mal. Mach mal.
Zeig mal. Jetzt habe ich viel Wein getrunken, das geht schief.
Ich habe ganz lange gedacht, dass er mit dem Auge die Flaschen öffnen kann, bis ich gemerkt habe, der verarscht mich die ganze Zeit. Deshalb will ich es jetzt auch endlich mal sehen.
Willst du mir Flaschen öffnen?
Nee, wie du mit dem Spagat. Nee, hier, mach dein Dings ja mal.
Ja, da hier.
Ja, keine Kamera ist ausgerichtet jetzt.
Ach, doch.
Wir wollen es sehen.
Das kriegen wir schon hin.
Also steht auf.
Hier, oder? Frage an die Regie, hier muss er doch bloß stehen, oder?
Für alle, die uns nur hören, ihr müsstet jetzt auf YouTube gehen, da könnt ihr das nochmal sehen. Oh, Dietmar, hör auf.
Was denn? Ich muss erstmal mich dehnen.
Ach so, du dehnst dich nur.
Ja. Du machst das mit dem Handy?
Ja, mach.
Also im Grunde genommen ist es ja ein Fake-Spagat. Ist es ja ein Fake-Spagat?
Ach so, Spagat machst du jetzt?
Ja.
Das andere kann er gar nicht.
Da musst du dich aber aufwärmen, oder? Nee.
Also im Grunde genommen geht man runter.
Er braucht noch genug Alkohol.
Und geht wieder hoch. Und im besten, dann zieht man sich hoch, es geht mit den Schuhen jetzt noch nicht so gut. Und im besten Falle tut es auch nicht. Nein, alles gut.
Du bist ja echt super, hör mal. Tust du da heimlich jeden Tag irgendwie proben?
Nein, überhaupt nicht. Das ist ja meine Überheblichkeit, weil ich immer noch glaube, ich bin so sportlich wie vor 20 Jahren. Und ich weiß es, weil ich mit diesem alten Mann hier neben mir öfter mal Tennis gespielt habe. Und das letzte Mal, als wir Tennis gespielt haben.
Das war hart für dich.
Das war wirklich hart für mich, weil der Körper ist willig und das Fleisch ist schwach. Ich habe immer den Ball gesehen und ich weiß, früher hätte ich den erwischt.
Ja.
Aber mein Körper sagte mir immer, tut mir leid, leider gar nicht. Den kriegst du nicht. Und ich war nach 10 Minuten so alle, weil ich mich völlig überfordert habe, weil ich geglaubt habe, ich kriege den Ball. Und habe ihn überhaupt nicht in meinem Kopf zusammenbekommen, dass das nicht mehr so funktioniert.
Ich bin auch gut.
Aber sag mal, jetzt mal Karten auf dem Tisch als Männer.
Ja.
Leidet ihr darunter, dass ihr denkt, ihr seid nicht mehr so sportlich?
Nein, weil wir diesen Gedanken nicht annehmen. Verstehst du? Also wir glauben weiterhin, dass wir es können.
Aber er hat dir ja gerade gezeigt, dass du es nicht mehr kannst, wenn du sagst,
er denkt, dass er daran beteiligt ist. Ich rede ja immer noch von mir selber.
Merkst du einen Abbau, einen körperlichen?
Ach, du meinst jetzt vom Kopf her oben gesehen?
Bei ihm oder bei mir?
Bei dir.
Bei mir. Ja, klar. Natürlich. Also,
ja, und macht dich das melancholisch oder sagst du, scheißegal, ey, das ist das Leben?
Ich denke immer, solange es besser ist als bei Didi, ist alles gut. Aber also, Wir machen ja heute Deep Talk, ne?
Ja.
Deep Talk mit Sarah Wiener.
Richtig. Aber haben wir überhaupt noch Wein dafür?
Ja.
Wir können auch gerne auf ein anderes Level wechseln.
Wir haben noch Gregor Meile Wein da oben, ne?
Ja,
stimmt. Gregorische Weine.
Der gregorische Wein. Also an Wein mangelt es uns nicht.
Achso, Entschuldigung.
Ja, also ich bin am 24. Juli lag dieses Jahr mein Geburtstag. Und wir waren im Urlaub in der Toskana und ich hatte so ein...
Frühe Jungfrau.
Nee, ich bin ganz früher Löwe.
Weil nicht mehr.
Ach so, ja.
Aber du hast recht. Aszendent Jungfrau.
Ah.
Und ich hatte nur so einen mittelguten Geburtstag, obwohl wir mitten im Urlaub waren. Die Toskana ist ja einfach toll, wir hatten eine tolle Aussicht da über die Gegend in der Nähe von Siena. Aber der Tag war nur so halb gut, weil ich irgendwie merkte, es ist gerade nicht alles gesund.
Vom Körper.
Und dachte, jetzt muss ich mal wieder was tun. Seitdem mache ich mehr Sport. Du hast mir doch gar nicht gelobt, Dietmar. Ich habe seit diesem Urlaub 5 Kilo abgenommen.
Ich habe dich noch gar nicht gelobt.
Ja?
Du hast 5 Kilo abgenommen?
Echt? Toll. Wie denn? Nur mit Sport?
Ja. Ein bisschen besser aufs Essen aufpassen, aber auch nicht so richtig hart. Also ich esse immer
was
noch.
Was heißt ein bisschen besser?
Er isst alles alleine.
Ich esse ein bisschen kleinere Portionen. Ich achte etwas mehr auf Zucker. Immer noch nicht ideal, aber schon besser. Und
was ist denn dein Verführer?
Wie heißen die Dinger? M&M's.
Ah, echt?
Ja,
süßig.
Und Nutella.
Oh Gott, das triggert mich überhaupt nicht.
Und Nutella. Ich passe besser auf und seitdem mache ich auch wirklich 2-3 Mal die Woche Sport. Ich habe ein Rudergerät.
Peimel.
Ich gehe joggen. Und das hat alles tatsächlich geholfen, dass ich es wirklich in Regelmäßigkeit gebracht habe.
Aber ganz kurz noch, an welcher Stelle?
Vielleicht ist es die gute Stelle, wo ich jetzt mal kurz Schleichwerbung machen kann. Viele Leute haben zu mir gesagt, Mensch Thomas, warum machst du mal Podcast mit Dietmar? Mach doch mal alleine, das könnte viel besser sein. Und falls ihr es noch nicht wisst, ich habe mittlerweile auch einen eigenen Podcast, ganz alleine, ohne Dietmar Horsitschka, ohne Störung. Da ist man auch in 45 Minuten mit dem Gast durch. Und es geht um sehr viele politische, gesellschaftspolitische Dinge. Und ich nehme es mir einfach raus, jetzt hier Schleichwerbung für meinen neuen Podcast zu machen, ohne Dietmar. Damit die Guten gewinnen. Ihr findet ihn auf YouTube, auf allen Podcast-Plattformen, die man so kennt.
Wie heißt er denn?
Damit die Guten gewinnen.
Ah, damit die Guten gewinnen. Genau.
Erster Gast war Martin Schulz, ehemaliger Präsident vom Europäischen Parlament. Zweiter Gast war Christoph Sieber, Kabarettist. Und demnächst wird Gast sein Sarah Wiener. Das weiß ich noch gar nicht. Aber ich habe mich gerade entschieden, Sarah Wiener wird demnächst mal Gast da sein.
Wer macht denn da die Technik?
Du.
Und ich bin schon der einzige Zuhörer. Aber ich kann sagen, weil ich eben der erste Zuhörer bin, es lohnt sich wirklich. Also man kann es wirklich, muss es anhören. Ich finde es total schön, weil einfach nur über wirklich positive Dinge gesprochen wird, weil das in unserer heutigen Zeit tatsächlich mal wirklich wichtig ist.
Nicht dieses ganze Gejammer und oh, alles ist so schlimm und wie schlimme AfD und so weiter, sondern ich lade mir Gäste ein, die sagen, so könnte es gehen, so kann man es machen, nehmt euch ein Beispiel und lasst uns jetzt bitte mal vorangehen und aufhören, immer nur zu jammern, wie schlimm alles ist.
Ja, vor allen Dingen, was ich Politikerinnen und Politikern vorwerfe, ist, dass die ja eigentlich die Volksvertreter sein sollen, um Lösungen anzubieten, ja zu servieren. Das ist deren Job, dafür sind sie bezahlt, dafür sind sie gewählt. Was mache ich denn mit Politikern, die immer nur sagen, alles ist scheiße und andere kritisieren?
Ja, das Ding ist ja heutzutage mein Empfinden nach, ne? Mhm. Also weil ich jetzt auch, weil wir ja uns auch sehr intensiv kennen, auch über diesen Podcast hinaus, aber mein Empfinden ist schon seit Jahren, dass das, was du vorhin angesprochen hast, zu sagen, sprech doch mal normale Sätze, sag das doch mal so, dass wir als Normalbürger das auch verstehen. Und ich habe immer das Gefühl, es wird sehr in einer Art und Weise einer Sprache geführt, die, wo der Normalbürger, und ich sage jetzt mal auch die Art von Bürgern, die halt heute ganz laut brüllen und so weiter, keinen Zugang mehr haben. Mhm. Und wo man auch immer das Gefühl hat, man baut sich automatisch Hintertüren ein, damit man irgendwann 2 Jahre später, oder noch nicht mal 2 Jahre, 1 Jahr später sagen kann, na, so war das ja gar nicht gemeint, weil ich habe es ja so und so gesagt. Hm. Also es gibt keine Verbindlichkeit oftmals mehr. Ja. Also, das ist mein Gefühl.
Didi.
Ja.
Das verstehe ich mittlerweile jetzt auch.
Ja.
Weil du für alles, wo du eine klare Aussage, also es gibt lustigerweise einen Trend und einen Gegentrend. Mhm. Der Trend ist, populistisch, also zerstörend, fast gesellschaftlich zerstörend, den Keil in einer Radikalität voranzutreiben, um dich abzugrenzen, um klarzumachen, die da, die Vollidioten, wir, der große Rest oder so, sind diejenigen, die das gepachtet haben, das Wissen und die Wahrheit und die Klarheit. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sich bemühen um eine Klarheit, wo du aber schon allein für den Satz, meine Lieblingsfarbe ist blau, gekillt wirst. Was? Blau? Der Trottel, rot ist viel schöner. Also
die so AfD.
Ja, ich habe das selber erlebt, dass wurscht, was du sagst, fühlen die Leute sich bemüßigt, nicht mehr mit dir zu reden, sondern über dich zu reden und sofort Urteile zu schaffen, ja, bis zu Morddrohungen. Ohne zu sagen, wie hast du das gemeint? Was steckt dahinter? Erzähl doch mal, wie meinst du das?
Woher kommt diese fehlende Differenzierung deines Erachtens nach?
Ich denke schon, zum Teil kommt die daher, dass wir diese Verbindung zwischen Hirn und Händen und Schreiben und Machen und Tun, sich mit der Welt, mit der Mitwelt zu verbinden, verloren haben. Und dass man sieht, dass wenn Politik ein Tortenstück von der ganzen Torte ist, dass es in allen Bereichen der anderen Torten das Gleiche passiert. Also die, sagen wir, wie soll ich das sagen, die Mitte fehlt langsam oder zerfließt nach links und rechts. Also wird immer radikaler, fließt zu den Rändern hin und das, was übrig bleibt, ist eigentlich eine Wüste, wo nur noch einzelne Monolithen sozusagen wie ein Magnet wirken, weil nichts anderes mehr da ist. Wie sozusagen eine Dürre auf einem Feld, was einmal ein fruchtbares Feld mit 1000 Pflanzen waren, die sich gegenseitig bestärkt haben, die sich unterstützt haben, auch bekämpft, was aber nicht schlimm war, weil es immer Gegenspieler gab. Übrigens das Gleiche findet in unserem eigenen Darm statt, in unserem Mikrobiom. Ausgeglichene Vielfalt, die Individualität zulässt. Jetzt gibt es diese Vielfalt nicht mehr wirklich, die man respektiert und die man auch akzeptiert, sondern es ist so, dass die Vielfalt zugrunde gegangen ist auf Kosten von wenigen Monolithen, die jetzt aus der Wüste ragen und dann alles aufsaugen, was es an Bedürfnis und an Vakuum gibt, weil man nicht im Vakuum sein möchte. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, dass wir in der jetzt nicht mehr die feiern, die Individualität in der Vielfalt, was mein großes Thema ist, ja, weil ich auch so für Individualität bin, sondern jetzt ist es nur noch die Individualität in der Individualität. Und deswegen trennt uns das, ja, weil ich weiß jetzt, wer ich bin und was ich will und das ist meins und mehr und härter gegen dich und wir stehen jetzt auf einmal in Konkurrenz zueinander, anstatt zu kapieren, dass das Einzige, was uns Sicherheit geben kann, Beziehungen sind. Das Einzige in dem Leben, was uns Freude bereiten wird, ist Beziehungen. In jeder Krise wird mir mein Nachbar, mein Freund helfen und nicht Knete und nicht Grenzen und nicht Zäune und nicht Abgrenzung. Hm. Sorry, ich bin schon...
Nein, das ist also sehr gut beschrieben.
War ja ein schöner Vorschau auf unser Gespräch im neuen Podcast.
Und nicht nur das, es zeigt einfach auch noch, so wie du es beschreibst, dass du wirklich aus einer Künstlerfamilie kommst. Also es ist schön, wenn du mit Bildern arbeitest.
Ja, so funktioniert mein Hirn.
Digma.
Ja, ich weiß. Spiele mit Dito.
Wollen wir was spielen?
Jeder, der diesen Podcast hört, weiß, was jetzt kommt. Genau, fangen wir an.
Sarah, das erste Spiel ist gar kein Spiel.
Ja.
Kannst du mir bitte 10 Sätze vervollständigen? Mhm. Freiheit bedeutet für mich.
Ich bin wirklich, es tut mir leid, echt schon angechickert. Bisschen mehr, weil ich vertrage nicht so gut Alkohol oder so viel. Ich trinke nicht jede Woche. Freiheit bedeutet für mich, war das? Freiheit bedeutet für mich, die Freiheit des anderen zu respektieren und selber sich entfalten zu können.
Das Erste, was ich morgens mache, ist?
Mich zu räkeln und aus dem Fenster zu schauen und zu denken, oh, so schön, dass ich in der Natur bin.
Das hat noch niemand gesagt, das ist schön. Über Deutschland denke ich?
Mit Sorge.
Wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte?
Würde ich nichts anderes machen, weil ich noch immer die wäre, die ich gewesen bin.
Mein Leben in der Kulinarik bedeutet mir?
Theoretisch nichts und praktisch nicht alles, aber sehr, sehr viel.
Kannst du das merken, das philosophisch, da müssen wir mal drauf. Am liebsten esse ich.
Alles Mögliche. Dieser Satz, was ist dein Lieblingsessen, habe ich noch nie verstanden. Das wäre so gut, wenn ich nichts anderes essen kann als eine Speise, dann sei es so, aber doch nicht, ich werde nicht eine Speise gegen die andere bevorzugen. Das ist ja...
Außer Mehlspeisen.
Wenn es Alkohol gibt, dann am liebsten?
Rotwein und Gin Tonic und Champagner oder guten Sekt.
Der folgenden Generation rate ich.
Zu verstehen, dass Erfahrung auch ein Wert ist, mehr zu lesen und mehr zuzuhören.
Leben liebe ich am meisten.
Freundschaft, Liebe, Zuneigung, Natur, gutes Essen, Sonne.
Wein ist für mich.
In erster Linie ein Zellgift, wie jeder Alkohol.
Rein chemisch ist das richtig, ja.
Muss ja hier auch mal gesagt werden. Ansonsten ein gutes Mittel, auch mal enthemmt einen Podcast zu machen.
Zellgift ist ein gutes Stichwort. Jörg Meyer, der ja damals schuld war, dass wir den Goldenen Korken nicht mehr haben, ja, mit seiner Bar Le Lion in Hamburg, der sagt das ja genau so, dass er in seiner Bar Zellgift ausgibt und deshalb hat er in Hamburg damals eingeführt, dass es immer kostenlos Wasser dazu gibt.
Ja, super.
Wo das die Gastronomen alle auf ihn eingestürmt sind.
Nach Zürich und eine Rede halten.
Ah, das kriegst du hin. Hm. Und es ist ja noch später Nachmittag. Ja, später Nachmittag. Und das gab in Hamburg viel Ärger, dass er immer Wasser dazu gibt. Und ich war letzte Woche da und selbst als wir bezahlt hatten, kam der Kellner noch vorbei und gab uns nochmal Wasser. Und ich fand das total nett und total gut.
Toll.
Weil natürlich ist es am Ende auch eine Droge und ein Zellgift und dann ist es auch sinnvoll, viel Wasser dazu zu trinken. Und übrigens, ich war ein Jahr nicht, also seit Jörg hier bei uns in diesem Studio im Podcast war, habe ich den nicht mehr wiedergesehen. Geh zur Tür rein, er steht da vorne, geht zu seinem Kellner und sagt, das ist übrigens Thomas vom Wein-Podcast, er kriegt jetzt ein Glas Champagner. Und ich habe mich so gefreut, dass der sich erinnert hat, dass er sich so nett gekümmert hat und wir alle, wie wir reinkamen, gemeinsam als Familiengruppe von ihm so nett empfangen wurden. Und
Schatz, wir gehen morgen dahin.
Der Mann ist einfach, dich erkennt er nicht mehr, also, du bist gealtert. Der Mann ist einfach ein wunderbarer Gastgeber, deshalb möchte ich jetzt auch meine Lanze für Jörg Meyer und das Le Lion in Hamburg brechen.
Jörg, willkommen.
Juhu.
Bester Laden.
Können wir kurz auf die Philosophie noch zurück, wo wir eh heute hier Deep Talk machen?
Ja.
Das Leben in der Kulinarik bedeutet dir eigentlich nichts und irgendwie doch sehr viel.
Theoretisch nichts.
Theoretisch nichts und praktisch sehr viel. Mhm. Wie ist das?
Ja, weil ich bin keine intellektuelle Köchin. Ich mache auch keine Pairings und ich mache mir keine intellektuellen Gedanken über Lakritzschaum an Austern, Bananen, Schweinefilet.
Grüße an Heiko Antoniewicz. Hallo Heiko. Heiko hört jede Folge, so viele schöne Grüße.
Sondern ich bin eine impulsive, eine intuitive Köchin. Ich bin eine Basisköchin. Das war ich schon immer und das war auch schwierig, auch im Fernsehen das zu verteidigen, was ich bin eigentlich, was ich auch sein will. Weil wenn die anfangen, da irgendwie Schnittlauch zu Origami zu falten und irgendwelche Türmchen zu bauen und dann zwei Punkte von irgendwelchen Cremes oder Velutés zu machen und dann mit dem kleinen Finger aufzuzeigen, in welcher Reihenfolge du zuerst zu essen hast, dann anerkenne ich dieses Land der Kulinarik und auch diese Innovation und die Kreativität und auch, dass die Grenzen ausgedehnt sind. Ja, ich möchte mich nicht darüber lustig machen, aber ich bin nicht so eine Köchin. Und das ist schwierig in der Öffentlichkeit dann gegen Sterneköche oder gegen Köche, die aus einem ganz anderen Gebiet kommen und sagen, ich bin die Haute Cuisine, also sagt ja schon alles, die hohe Küche, das heißt, die sind da oben und alles andere kommt dann hierarchisch drunter. Und ich wehre mich dagegen, weil es ist wie ein Globus, es ist so wie kulinarischer Rassismus. Es gibt viele, viele Länder und viele, viele Küchen. Es gibt die Privatköche, es gibt die regionalen Küchen, es gibt die verschiedenen Stile von Küchen. Zu sagen, das eine wäre mehr wert oder hätte mehr Tragkraft als die andere. Ich bin eine Basisköchin.
Und dann stehst du in einem Fernsehstudio beim ZDF, Johannes B. Kerner, der schon an diesem Tisch übrigens saß, moderiert, und du hast Leute wie Lava und Schubeck, und da stehen dagegen so, Entschuldigung, Leute wie du und Melzer, so Bauchköche, Gefühlsköche. Mhm. Ist das nicht ein riesiger Beef, der irgendwie ausgetragen wird?
Also, wenn wir jetzt mal zur späten Stunde leicht angesoffen über den Beef unter Fernsehköchen bereden. Der Beef kommt der kommt erstmal daher, da kommt irgendeine Wienerin dahergetingelt, die damals, also aus dem Nichts kommt, wo andere sich schon eine harte Ausbildung durchlaufen haben, viel Krampf, viel Kosten, viel Energie, viele Demütigungen eingesteckt haben, viel Wollen, ja. Und dann kommt so einfach eine daher, die meint, mitmischen zu können, eine Frau. Also da ging es weder nicht so wirklich darum, weil erzähl mir nicht, dass ein Serviettenknödel nicht genauso köstlich sein kann mit einem Eierschwammerl-Gulasch wie dein, weiß ich nicht was, sondern da geht's erstmal um was anderes, ja, um Machtverhältnisse, wer hat das Sagen, wer hat sozusagen die Hoheit der Beurteilung der Kulinarik, wer gilt in der Öffentlichkeit als großer Koch oder Köchin. Und wenn du dir heute Sendungen anschaust von vor 20 Jahren, mir haben ein paar Leute geschrieben dazu, ja, weil ich schaue mir das ja nicht an, da kannst du schon mit den Ohren schlackern über diese, weißt du, vor 20 Jahren war das, gab's noch nicht MeToo und so weiter. Aber wir sind alle Produkte unserer Zeit. Also will ich jetzt irgendjemanden irgendwie an die Wand stellen, weil alle so waren? Das ist ja lächerlich. Aber es ging eher darum. Und ich glaube auch, dass natürlich auch es wichtig ist, zu sagen, ich bin gelernter Koch, ich habe eine Ausbildung, ich bin serious, ich habe bei dem gelernt und bei dem gelernt und bei dem gelernt. Verkennend, dass die allermeisten 3-Sterne-Köchinnen ungelernte Köchinnen sind. Also, dass es offensichtlich tatsächlich in der Kulinarik und im Geschmack nicht wirklich wichtig ist, ob du gelernt oder ungelernt bist, wenn du dir die Verteilung anschaust, ja, an Sophie Pick oder so, sondern darum, hast du wirklich funktionierende Geschmacksnerven, hast du den Willen, etwas mehr leisten zu wollen und mehr zu gehen. Den hatte ich aber nicht. Mein Ziel war es, nie einen Stern zu kriegen. Der war das nicht, weil ich, da bin ich ganz Kind meiner Eltern, ja, das ist, Künstler stehen außerhalb der Gesellschaft. Ich mach doch arrogant nicht einen Wettbewerb mit, wo ich mir dann denk, this is not my place, ja, to be. Aber insofern ist das ein spannendes Thema, und ich habe viel Eifersucht und auch viel Neid gesehen unter Köchinnen und Köchen, wobei ich sagen muss, einerseits war ich gedisst als Frau und ungelernt, auf der anderen Seite war ich privilegiert, weil hey, ich war die einzige Frau.
Ich finde, man muss auch unterscheiden und auch eine gewisse Entspannung reinkriegen zwischen dem, was im Entertainment, im Fernsehen passiert, und dem, was Sterne ausmacht. Ich finde,
völlig anders. Du kannst nicht wirklich ein guter Sternekoch sein, wenn du ein TV-Koch bist. Den Ruhm hast du vorher gemacht. Du kannst nicht, verstehst du, die ganzen Sterneköche haben 18 Stunden geschuftet und gearbeitet und jahrelang stringent auf Privatleben verzichtet und sich dem unterworfen. Bücher gelesen, Buddies besucht, getüftelt, nächtelang gelesen, was kann ich machen? In dem Moment, wo du vor die Kamera lebst, nährt dich die Substanz, die du aufgebaut hast. Die liegt schon alles hinter dir. Alle Sterneköche, die noch immer Sterneköche sind, du glaubst auch nicht, dass Schubeck oder Lava oder irgendwer noch im Laden stehen und nachdem sie hier eine Kochshow haben und hier ein Event und hier besser bezahlt sind, dann um 11 Uhr in ihre Küche gehen und sagen, jetzt sage ich euch, was losgeht. Das sagt die ganze Belegschaft.
Ja. Vor 2 Wochen hatten wir Thomas Bühner bei einer Veranstaltung hier bei uns bei ASK in der Agentur zu Gast, und er erzählte aus seinem Werdegang, und er erzählte dann auch ganz am Ende seines Vortrags einen ganz spannenden Punkt. Er sagt, er kann in Deutschland so unbehelligt durch die Straßen gehen, weil niemand oder fast niemand, wenige Leute, nur das Fach kennt eigentlich den 3-Sterne-Koch Thomas Bühner, der es ganz oben an die Weltspitze geschafft hat. Und wenn er in Shanghai am Flughafen landet, dann muss der Selfies machen und Autogramme geben, und dann heißt es plötzlich, Thomas Bühner ist in der Stadt, weil in Asien für solche Leute eine ganz andere Wertschätzung herrscht. Ja. Und bei uns flippen alle aus, wenn sie Tim Mälzer in der Schanze in Hamburg treffen. Das ist auch vollkommen okay. Ich finde beide Welten total super. Aber man muss einfach, glaube ich, die Trend zwischen Sterneküche und Fernsehküche, dass das alles das Gleiche sein müsste.
Ich halte es so ein bisschen wie Ratatouille. Ich finde im Grunde genommen alle, die zuhören und alle, die im Grunde genommen irgendwann mal eine gute Küche zu Hause genossen haben, sagen, so schmeckt's wie bei Mama. Und ich glaube, dieses Grundgefühl einfach, dass man es so erinnere ich den Geschmack von zu Hause, ist so der Urkern im Grunde genommen von auch Kulinarik, wo man etwas verbindet mit einer Emotionalität. Und an einer Stelle erinnere ich mich noch, es war glaube ich auch damals bei Kerner, irgendwann kam Jamie Oliver mal zu Gast. Mhm. Und ich erinnere mich noch daran, dass er eine Dose rausgepackt hat, hat irgendwie Sägespäne reingetan, hat einen Fisch drauf gepackt, hat irgendwie Löcher reingestochen und hat das Ding angezündet und dann wurde das geräuchert. Und dann standen Leute wie Schubeck irgendwie völlig fassungslos irgendwie vor dieser Dose und dann wurde die Dose geöffnet und die haben Fisch probiert und alle haben geschwellt, irgendwie wie toll dieser Fisch schmeckt. Und ich fand das so toll, weil das einfach so, jo, das ist auch Kochen, ne?
So. Ja, also wenn wer in Asien war, der weiß, was da alles kochend sein kann und ist. Und wie toll da Streetfood und Fastfood schmeckt und das ganz anderes ist, als wie wir Fastfood definieren würden. Dennoch ist es so, dass natürlich Fernsehköche ganz andere Qualitäten brauchen als Sterneköche. Und das ist ja auch okay. Das ist genauso wie mit den verschiedenen Küchen. Ja, die einen machen hier, die anderen machen da. Es geht nicht immer fair zu. Die Leute werden auch nicht nach ihrem Können oder nach ihrer Arbeit bezahlt, nirgends, in keinem Beruf. Nicht die Besten sind die, auch die besten Politiker sind auch nicht die, die Sagen haben.
Ja, tatsächlich. Ja.
Und deswegen muss man sich auch davon in gewisser Weise freimachen und entweder es liegt an dir, spielst du mit oder willst du mitspielen oder nicht. Und ich glaube, ich war immer eine Fernsehköchin, die sehr gern mitgespielt hat, aber auch nie das Zentrum war. Ja, das hat mir auch Freiheit gegeben. Mhm. Ich habe was mir unlängst passiert ist in meinem zarten Alter, dass ich gedacht habe, was wirklich toll ist in meinem Leben, ist, dass ich es geschafft habe, in meinem ganzen Leben so eine kleine Sarah Wiener Welt zu bauen. Also ich habe niemanden in meinem ganzen Leben um was gebeten oder bin Klinken putzen gegangen oder habe gesagt, ich mach das, wenn, ja, nö, ich habe immer das gemacht, was ich machen wollte. Das heißt, ich war nicht der Superstar, ja, der ich auch nicht sein wollte, weil ich dachte, wenn du ganz oben bist, dann kannst du ja nur noch fallen. Also was und wofür? Wofür? Und dennoch habe ich es geschafft, mit viel Glück, also und mit Zufall und mit super Umständen, mir ein Leben zu machen, das mir ermöglicht hat, mich da auszutoben, ja, so komisch ich bin.
Ja, aber das ist doch schön, das ist wirklich traumhaft. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen werden, aber eins weiß ich auf jeden Fall, irgendwann, vielleicht auch über uns, möchte ich gerne deine Marillenknödel probieren.
So angeben. Ne?
Er will immer nur essen.
Und du hast recht. Ich muss den Beweis jetzt antreten, ne?
Wir haben eine echte Kochfolge mal gemacht. Nathalie Lump hat Weine mitgebracht und Heiko Antoniewicz hat sie live verkostet und musste sie dann quasi das Essen dazu den Wein kochen. Das war unsere Weihnachtsfolge letztes Jahr. Das war wirklich eine spannende, tolle Folge. Wir können auch gerne mal gemeinsam kochen.
Recht komm,
wir
herausfordernd.
Machen noch, wir machen noch ein kleines Spielchen, ja. Weil zu behaupten, das war ein Spiel, das reicht noch nicht aus. Sarah, kennst du das Spiel Ich habe noch nie?
Nee, also ich weiß, dass es aus Amerika kommt.
Ja, ich sag zu dir, ich habe noch nie morgens meine Zähne nicht geputzt. Mhm. Und dann sagst du ja oder nein.
Okay. Oh Gott.
Ich habe noch nie einen Filmriss gehabt.
Was habe ich noch nicht?
Also ja.
Ja.
Respekt.
Du, ja, weil ich werde ganz schnell besoffen und dann wird mir irgendwann nur schlecht. Aber ich hätte gern mal einen gehabt, weil ich finde das spannend, was da passiert.
Es ist halt dunkel.
Egal, kannst dich ja nicht dran erinnern.
Ja, aber ist so das ist eine Lücke
doch,
halt.
Das ist doch irre, oder? Ist das
ja.
Nicht? Spaß gehabt und nicht mehr gewusst.
Ja, es ist so.
Aber bis zum Filmriss weißt du es ja, oder nicht?
Ja. Genau, du weißt es dann halt so mosaikhaft. Irgendwann
schummrig.
Aha. Ne? Nee. Ja.
Wann musst du morgen los?
Früh.
Ich habe noch nie in der Küche geschummelt.
Was heißt denn das? wie geschummelt?
Boah. Essen bestellt.
Schwarz gewordenes Fleisch, ja. Schwarz gewordenes Fleisch auf die richtige Seite,
ja,
gestellt.
Ja, ja, nie.
Nie.
Nie. Gottes Willen, wozu?
Das nächste, da weiß ich, was du sagen wirst. Ich habe noch nie allein laut vor dem Spiegel gesungen.
Nein, habe ich.
Gefühlt täglich.
Nee. Der Spiegel ist im Bad. Nee, auch schon lang nicht mehr, weil als Kind oder als Jugendliche habe ich das gemacht. Ja, jetzt würde ich ja, ey, also wenn man das in meinem Alter dann macht, vorm Spiegel, da sind man so, aber doch nicht vorm Spiegel. Warum vorm Spiegel?
Warum denn nicht?
Aber warum vorm Spiegel?
Weil es schön ist.
Hä?
Ja, aber er ist auch Darsteller, darfst du nicht vergessen.
Ja, stimmt. Ja, du, Schauspieler sind sowieso eine andere Kategorie. Aber geht doch um Singen.
Du sagst es. Ich habe noch nie etwas geklaut.
Doch.
Das ist die beste Frage, die wir haben. Ich erinnere an Nina Mokadam, ja, die mit uns hier saß. Und dann ihre kleptomanische Jugendgeschichte aus.
Genau. Bei mir das Gleiche.
Ja, so eine Bravo oder.
Wir wollen nicht in den Detail gehen, aber läuteln in der Kindheit und Jugend. Mhm. Lange, lange vorbei.
Ist eh verjährt.
Ja, trotzdem, aber oh Gott. Oh, da erinnere ich mich an düstere Zeiten. Hm.
Ich habe noch nie Fanpost an einen Promi geschrieben.
An wen? Oder nein, ich habe ihn angerufen.
Oh, besser.
Wen denn?
Ja, das kann ich nicht sagen. Oh, nein, sag's. So besoffen bin ich nicht, weil wir haben uns dann auch noch getroffen.
Ach was.
Aber mehr erzähle ich nicht.
Cliff Richard.
Nee, Jünger. Nee.
Roland Kaiser.
Nee, kein Deutscher.
Ein Österreicher?
Nee.
Italiener?
Sag ich nicht, nee.
Engländer.
Vielleicht.
Michael Jackson.
Lange, lange her.
Vielleicht verraten wir das in Folge 2.
Was ein Cliffhanger.
Ich schreibe das ja ein Kreuz, so.
Da brauchst du aber mehr als 3 Flaschen Wein.
Ich habe noch nie meine Fans verflucht.
No, habe ich nie. Ja. Wieso denn? Die sind so lieb. Ich habe wirklich die allerliebsten, Fan klingt zu blöd, ja, aber ich habe so liebe Leute, die so lieb zu mir sind.
Es klang eben noch ein bisschen anders bei, ich kenne sie, aber sie kennen mich nicht.
Das ist was anderes, das sind ja keine Fans, das sind okay. Leute, die einfach denken, die kenne ich irgendwo, wahrscheinlich verwechseln die mich mit irgendjemandem auch oder denken, das sind ja nicht, aber ich kriege so liebe Post und Backerln und Marmelade selbstgemachte und wirklich reizend. Manchmal kriege ich 10 Seiten Briefe.
Liebe Hörerinnen und Hörer von In Vino Verbivas, nehmt euch bitte endlich mal ein Beispiel daran. Ich bekomme nie selbstgemachte Marmelade hierher geschickt. Was soll das?
Naja, weil du bist ja keine Köchin. Die sind wirklich, ich habe ganz Köchin. Und Fotos Köchin. Und auch von meiner Stiftung, die Leute, die also Erzieherinnen und Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen, ja, die in der Stiftung sich kostenlos weiterbilden lassen. Die sind so lieb zum Teil. Die schicken mir dann Fotos und Rezepte, was sie mit Kindern gemacht haben. Und ich habe die allerliebsten.
So,
Leute,
nachdem wir fast alle 3 Flaschen Wein ausgetrunken haben, kommen wir zur Lieblingsrubrik, die da heißt Der Zungenbrecher.
Sind wir schon soweit?
Mhm. Und zwar, du kennst doch bestimmt Zungenbrecher.
Für den Zungenbrecher.
Ja. Ja. Clara, du musst noch mal wiederkommen. Also, wir haben zwar jetzt schon maßlos
Sieht über mal, komm, Schluck habe ich noch für
maßlos.
Oh ja, sehr gerne.
Und trotzdem gibt es auch so viel zu besprechen.
Dann haben wir 3 Flaschen geschafft.
Wir machen das jetzt so ab. Du kommst,
so
du kommst,
Lava, so
du kommst das nächste Mal zu mir, ohne Dietmar.
Ja.
Zu Damit die Guten gewinnen. Damit die Guten gewinnen.
Okay.
Und danach machen wir nochmal hier beim Wein-Podcast gemeinsam die nächste Folge und erzählen, welchen Promi aus
so.
England du nachgestellt hast.
Genau, nach Thomas kommst du zu mir. Und
das ist aber privat. Das muss Pornstar also Martini entscheiden.
Ich kann das nicht sagen, wer das war, weil vielleicht will der das ja nicht, dass ich das sage.
Er lebt also noch.
Hallo, denkst du, ich stehe auf 40 Jahre Ältere oder was?
Dass du drauf gestanden hast, hast du ja so noch nicht gesagt.
Naja, warum... Okay.
Lass es so stehen.
Lassen wir es so stehen.
Ja,
ja. Hast du mal einen Promi geschrieben?
Einen Promi geschrieben, ja, habe ich. Ja. Ulrich Tukur.
Den habe ich auch schon mal geschrieben.
Ich habe Ulrich Tukur.
Im Ernst?
Ja, ernsthaft. Ich habe Ulrich.
Ja, ich kenne ihn gut.
Also hast du was zurückbekommen?
Ach, nee, weil ich wusste, Dietmar ist ein großer Fan von ihm und ich bin durch Zufall an seine E-Mail-Adresse gekommen. Mhm. Weil ein gutes Netzwerk hier. Und habe ihm dann geschrieben, ob er mal Gast hier sein will bei uns.
Und?
Ich habe keine Antwort bekommen.
So,
frag doch nochmal nach.
Genau, frag gerne mal nach. Ich habe ihn.
Ihr könnt auch zusammen.
Da habe ich in Lüneburg gelebt.
Ja, kommt
lieber. Und ich hatte noch meinen Hund damals gehabt und ich wollte ihm einfach mal schreiben und ohne aber, dass ich wie so ein Fan rüberkomme. Das ist immer so schwierig, ne? Wenn man dann irgendwie einfach versucht, irgendwie einfach nur zu schreiben. Und dann habe ich sein Buch gelesen, Seerose im Speisesaal ist, glaube ich, das Buch. Mhm. Und da ging es auch in einer Geschichte um seinen damaligen Hund, der verstorben ist. Und dann dachte ich, ich schreibe über meinen Hund. Schreibe mir einen Brief über meinen Hund.
Wie sweet.
Und dann wusste ich aber nicht, wo ich es hinschicken soll. Und dann habe ich, mittlerweile lebt er da ja nicht mehr, das Telefonbuch in Venedig aufgerufen. Und es gab nur ein U.Tukur dort. Und ich dachte mir, naja gut, okay, ich riskiere es einfach. Und
Recherche ist sein Ding. Hm.
Und dann habe ich ihn das hingeschickt. Und zwei Monate später hatte ich eine Postkarte, die ich übrigens letztens wiedergefunden habe, in meinem Briefkasten aus seinem Urlaub, wo er mir zurückgeschrieben hatte. Und das fand ich total schön. So, ne? Also
ich kann nur alle unterstützen, zu schreiben, wenn das wirklich vom Herzen kommt.
Ja.
Weil es zum einen gibt's nicht so viele Mails, dass man sagt, also es gibt so Wellen, ja. Mhm. Wenn jemand natürlich total in ist oder Adele heißt oder irgendwas, dann ich glaube, ich bin mir sicher, die liest auch ab und zu was, aber wahrscheinlich
das schreibt
nur
jemand anderen zurück.
Ja. Genau. Mhm. Oder die zeigen ihr das nur, weil das ist okay, die Amis haben ja eh einen anderen. Aber bei den Deutschen läuft das ja anders und bei Schauspielern ist das ja so, durch mein Filmcatering kenne ich natürlich auch ganz, ganz viele, dass die sich total freuen, wenn die eine nette Karte oder einen netten Brief oder eine nette Mail kriegen. Also
ich freue mich auch immer.
Schönheit und gute Laune vorbei. Oder hier zwei Podcaster, ja, die freuen sich auch, wenn sie, das macht gute Laune.
Ja, ich schreibe Thomas dauernd, aber unter
ich antworte nicht.
So, ne?
Ich gebe es mal dem Sekretariat und sage, antwortet dem. Standardbrief.
Genau.
Vordruck.
Genau.
Ankreuzen. Ja,
bekomme ich immer wieder von dir.
Sehr geehrter.
Habe ich gelesen, danke.
Ich habe ja mal Roland Kaiser geschrieben. Mhm. Ich muss ein bisschen ausholen. Ich bekam mal durch meine alte Freundin Renan Demirkan, bekam ich mal die Mailadresse von Roland Kaiser. Weil wir ein gemeinsames Buchprojekt hatten und wir hatten die Idee, er soll mit was in diesem Buchprojekt schreiben. Und dann schrieb ich an diese Adresse und dann kam von seinem Management zurück, nee, Herr Kaiser hat leider gerade keine Zeit, tut uns leid. Okay. Und dann gab es so zwei, drei andere Anliegen, die wir immer mal hier bei uns in der Agentur haben und habe da immer wieder an diese E-Mail-Adresse geschrieben. Und dann kam immer vom Management zurück, nee, passt gerade nicht. Mhm. Aber es war immer sehr freundlich und sehr nett. Und bei der dritten oder vierten Anfrage kam irgendwann so die E-Mail vom Management, Herr Münickel, Sie können uns jederzeit schreiben, aber bitte hören Sie auf, Herrn Kaiser direkt auf sein privates Handy zu schreiben. Ich wusste das gar nicht. Ich dachte, ich schreibe die ganze Zeit ans Management, aber ich habe immer Roland Kaiser privat auf sein Handy geschrieben. Das war mir einfach nicht bekannt. Und die waren immer so nett zu mir und irgendwann reichte es ihm logischerweise auch. Und dann bekam ich halt diesen Hinweis, bitte jetzt nicht mehr direkt an ihn.
So hast du deinem größten Idol vor den Kopf gestoßen.
Ja.
Aber da habe ich auch noch eine tolle Anekdote. Wisst ihr, dass ich in der Weihnachtsshow von Florian Silbereisen mit ihm gesungen habe?
Und jetzt kommt Sarah Wiener.
Ist das nicht cool?
Ja, was hast du gesungen?
Dieses in der Weihnachtsbäckerei.
Nein. Können wir das jetzt einspielen?
Nein, ist zu teuer.
Das gibt es auf YouTube, glaube ich.
Oh, mega.
Ist das nicht lustig?
Ja.
Ich fand es super.
Ach, schön.
So gut,
das wusste ich auch nicht.
Was man nicht so macht.
Ja.
Der Zungenbrecher.
Der Zungenbrecher. Was Spaß. So,
kommen wir jetzt mal zum Zungenbrecher. Wer fängt denn wem?
Den hast du wieder besonders groß ausgedruckt.
Richtig, genau. So, ich gucke gerade mal für wem. Ah ja, ich würde sagen, einfach mal Thomas fängt an, ne, damit wir so ein bisschen warm werden, damit so.
Sein Schnitzel schneidet Sascha stets mit seines Messers sorgfältiger Schneidequalität. Schnitzend schneidend an Sarah gewandt, sagt Sören säuselnd liebevoll, das kommt aber falsch, sagt Sören säuselnd liebevoll, du bist mein einzig Liebesband. Selbiges sagt Sören im gleichen Zuge tippend, Selma, Sabrina, Saskia, Selina, Sandra, Silvia, Sonja, Serafina, Safira, Severina und Sarah. Heißt übrigens die Freundin von Heiko Antoniewicz. Unter des Tisches Kant. Was Sarah nach dem Schnitzel schneidend auf ihrem Telefone als bloßstellende Nachricht las. Tja,
Man soll es eben nicht beim Essen in Kessen dressen, simsen.
SMSen, sehr schön.
Wow, das war aber fehlerfrei.
Ja, er hat auch immer wieder abgelenkt, ne?
War auch sehr langsam.
Richtig, ganz genau, hast du sehr gut erkannt.
Ja, das muss man ja verstehen.
Mach du doch mal bitte die Eins.
Ah, okay, die Eins, dann brauche ich auch mal eine Brille. So, die Eins. Zwischen 20 zwitschernden Zweigen zischeln Schlangen, die sich zeigen, zischen, schlängeln, sich sacht zwischen Zederholz zur Nacht, zögern, zucken, zarte Zungen, zäh und zeitlos, ungezwungen, ziellos ziehen sie zum Zelt, zaubern Zeichen in die Welt.
Okay.
Ein Fehler, stark. Aber sonst nicht schlecht, ja. Super.
Sehr schön. Wen hast du den zweiten zugedacht?
Ist egal.
Ach, der ist egal? So, liebe Sarah.
Oh Gott. 17 Schnitzer, die auf 17 Schnitzsitzen sitzen und mit ihren spitzen Schnitzern ritzen in ihr Schnitzholzschlitzen, wobei sie schwitzen, sind 17 schwitzende Schnitzende auf dem Schnitzsitz sitzende spitze Schnitzer, benützende Schnitzholzritzenschlitzer.
Boah!
Ja, fehlerfrei.
Sag mal,
würde ich mal sagen.
Prinzessin, du hast Konkurrenz.
Nee, also das ist auf jeden Fall eindeutig meine Nachfolgerin.
Bislang hat die Prinzessin, ist sie unangefochten Nummer 1 hier, Jude Dinge Drakas vorzulesen.
Jude Drakas dieses Podcasts. Ja.
Abgelöst.
Abgelöst.
Eindeutig.
Von der Sarah Wiener dieses Podcasts.
Zwei?
Die zwei.
Schriftstellerkind.
Flinke Fischer fischen, frische Fische fix aus tiefen Flüssen, fangen 50 feiste Flunder, füllen feucht die Fässer munter, friedlich fließt das Flusswasser fort, fleißig fischen sie immer fort, finden feines Fischfilets, fertigen festlich frisches Fett. Leider nicht ganz geschafft.
Wir wissen nie, was er geraucht hat. Also das ist verrückt.
Ja. Ich glaube, er hat das vorher geklaut aus dem Safe und dann geübt. Eine Woche.
Na.
Das ist ja echt toll.
Na.
Eins, was ich total schön finde, weil immer wenn Menschen Kochbücher machen, ja, dann sagen sie immer so die schnellsten Gerichte, die man in wenigen Zutaten macht oder
Zwei Sekunden,
ne? So. Ich habe ja auch irgendwann angefangen, kochen zu lernen, indem ich während meiner Studienzeit eine Kaffeemaschine hatte. Und weil ich keine Küche hatte, Erbsendosen reingemacht habe und Kartoffelpulver und dann so, hab dann auf Play gedrückt, ne? Also auf Start.
Play. An der Kaffeemaschine.
Hast auch Musik gemacht. Also, damit fing es langsam an. Aber du hast ein Kochbuch gemacht, was ich sehr interessant finde. Gerichte, die Welt verändern.
Ja.
Und
ich liebe es.
Ja.
Völlig unterschätzt.
Total schön, weil es Geschichten gibt darin, oder die Rezepte sind verbunden mit Geschichten, die in der Welt passiert sind. Über Nelson Mandela, John F. Kennedy, was hat Nelson Mandela als erstes gegessen, als er aus der Haft entlassen wurde. Ja. So, und das finde ich irgendwie ganz interessant, also dass das mal in so einer Verbindung auch ist. Was ist deine Lieblingsgeschichte daraus?
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr, weil das sehr viele sind, verschiedene. Ich glaube, ich weiß auch die Hälfte nicht mehr. Das war ja eine lange Recherche und ist schon ein paar Jahre her. Aber die Idee war, dass es viele, viele Leute gibt, die gerne abends Kochbücher lesen. Die gehen ins Bett mit einem Kochbuch und lesen das. Das habe ich auch lange, lange gemacht, ja. Und dann stellst du dem geistigen Auge das Gericht vor und hast dann, bei mir entsteht ein richtiges Bild, wie das ausschaut.
Hört weiterhin im Bett diesen Podcast und lest keine Kochbücher. Lasst euch nichts erzählen, aber weiter im Text.
Und dann dachte ich, das wäre doch toll, wenn man jetzt auch das verbindet mit Wissen und mit Geschichte und mit Anekdoten, die man nicht kennt. Ja, wer den ersten Oscar gewonnen hat und was es da zu essen gab und so. Oder bei der Mondlandung, was haben die gegessen und so. Und dann gab es dann immer das Rezept, dann also die Anekdote und dann das Rezept dazu. Und das finde ich einfach eine schöne Idee, mal Kochbücher auch anders zu gestalten. Aber ich bin sowieso ein großer Fan von Geschichtsanekdoten. Ich höre auch, mein einziger Podcast, den ich höre, ist tatsächlich ein Geschichtsanekdoten-Podcast.
Ja. Und diesen jetzt.
Und den jetzt.
Ja, natürlich.
Seit heute wird der
das
abonniert.
Ist übrigens sehr lustig. Ich habe mal ein Stück.
Kostet das was, wenn man so einen abonniert?
Nein.
Ihr könnt diesen Podcast übrigens kostenlos abonnieren auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube und auf allen Podcast-Plattformen dieser Welt. Einfach nur aufs Plus klicken oder irgend so ein Symbol. Wir freuen uns über Kommentare und über Likes. Und wenn ihr es auch den Nachbarn erzählt, wie gut das hier ist, danke für die Überleitung.
Und die Glocke drücken nicht vergessen.
Und wie finanziert ihr euch dann?
Ja, das ist ein anderes Thema.
Also habt ihr auch einen Flatter-Button?
Also in der Tat ist bei uns das ein riesengroßes Investment seit 70 Folgen und wir wollen aber auch gerne Partner dabei haben,
weil es ist einfach, je größer dieser Podcast
wird, liebes Nestlé, Carrefour, Coca-Cola, das wäre doch Dr. Oetker mit künstlichem Vanillin, das wäre doch jetzt die Gelegenheit, hier einzusteigen.
Alle, die Wein machen, sagen immer, wenn wir in Gesprächen dazu sind, sagen die immer, ja, da wollen wir auch in jeder Folge unseren Wein haben. Und da sagen wir, es geht natürlich nicht, weil wir kriegen manchmal geile georgische Weine, da wollen wir nicht Euro aus dem Handel haben, es tut uns total leid.
Aber Sie können doch sagen, Chateau Bordeaux widmet Ihnen diesen Podcast.
So, da sind wir bereit.
Wir machen alles für Geld.
Ja, fast alles. Also es tun sich, oder zum Beispiel ein Weinflaschenhersteller, das muss ja nicht der Wein sein.
Nein, auch Gläser, wir brauchen auch gute Gläser.
Schatzwiedel.
Ja, das stimmt, ja, bin ich dabei, hast du Werbung gemacht, habe ich auch.
Nee, wir nicht, aber nee. Das ist nein, guck jetzt, da nicht so genau hin.
Ja, das ist eher ein
alter Running Gag, dass wir endlich mal gute Weingläser hier brauchen.
Ja, aber das ist so Mist, wenn man die dann nicht in die Spülmaschine geben kann, sondern Handwaschen. Ich habe so viele Gläser ruiniert, weil die sind einfach so hoch und so dünn und mundgeblasen.
Oh ja.
Und das ist echt mühsam. Hab mal 12 Leute zu Besuch und wasch dann Weiß- und Rotweingläser.
Und jeder beißt einmal ab, das ist alles unangenehm.
Wir haben zu Hause ganz tolle Weingläser, aber sie sind echt,
wir trinken also nicht
sehr, 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 sehr.
Du Bruch, sagst es. Aber was?
Wir wollen uns gar nicht von dieser Folge trennen, merke
ich. Nein, gar nicht. So, ich
deswegen auch trinken wir uns immer aus Flaschen.
Einfach gerade von diesem Bürokopf, weil ich habe mal ein Stück gespielt, das heißt Titanic, das letzte Gericht, das haben wir tatsächlich gemacht. Wir haben Titanic gespielt auf ein Hafenrundfahrtschiff in Rostock. Und,
ist das nicht ein Scheißgefühl?
Und da ging es auch darum, dass wir natürlich ein Fünf-Gänge-Menü präsentiert haben. Und da ging es auch darum, was war damals das Menü auf der Titanic? Das kannst du heute nicht mehr essen. Also das war...
Dietmar spielt übrigens Kate Winslet.
Verrat doch nicht alles.
Ich dachte, die Tür.
Ich war nicht die Trillerpfeife. Egal. Jedenfalls wurde das Essen, aber wo wir hinkommen, weil es ja gibt ja auf so einem Hafenrundfahrt keine wirkliche Küche. Das wurde im Geschirrspüler heiß gemacht. Mhm. Ne? Also das wurde dann wirklich
vakuumiert und dann reingelegt.
Und
was gab's
vier Stunden waren wir und alles Mögliche. Also ich habe keine Ahnung, was es da mehr gab. Ja, ja. So, also es war schon verrückt. So weit dazu. Das wollte ich nochmal loswerden.
Ja, gut. Dann lieber ein ordentliches Brot und einen guten Käse, ein paar Tomaten und ein Glas Rotwein als
den ersten
fancy
und den
Gemüse richtig. Aus dem fancy Menü.
So, kommen wir zu den letzten
Geschichten. Drei Weine noch einmal.
Die letzten drei Weine noch einmal, genau.
Und es ist jetzt deine Aufgabe, noch einmal kurz zurückzublicken.
Okay.
Hast du einen Vergleich?
Beginne ich nach dort.
Ja.
Eigentlich im Grunde genommen, ganz ehrlich gesagt, wenn du diese drei Weine noch einmal Revue passieren lässt, mit wem würdest du sozusagen diesen Wein gerne trinken wollen?
Ach, mit wem?
Ja.
Also mit ganz, also spontan würde ich sagen, mit euch natürlich. Ja, ich habe ihn mit euch getrunken und das war eine große Freude. Würde ich jederzeit wieder wiederholen, muss ich wirklich sagen. Mir würden schon ein paar einfallen. Ich habe eine sehr gute Freundin, mit der würde ich den sehr gern trinken.
Dein Wein hast du gerade in der Hand? Mhm. Du hast gerade deinen
Wein
in der Hand?
Meinen Wein, ja. Mhm. Also soll ich zu jedem was sagen?
Natürlich.
Ah, okay.
Ja, genau.
Das ist hier der von Dietmar, wenn du...
Aha, also den ersten Wein. Ich meine, ich fand, sie waren alle gut. Der war so ein bisschen kantig. Den Chateau Boera, den würde ich... Also gut... Mal ehrlich, ich habe doch keine Klassengesellschaft, dass ich sage, mit
wem. Nein, aber sagen wir mal so, mit wem würdest du ihn vielleicht trinken wollen, mit dem du noch nicht kennengelernt hast? Aber
ach
den
so,
du gerne
mit Promis oder?
Ja,
was?
So gerne.
So Günther Jauch und sowas.
Ja, ja, zum Beispiel. Ne? Also, wo du sagen würdest, oh, das würde mich, der würde passen zu der Person.
Ah. Mhm. Okay, also. Warte mal, muss ich überlegen, wen mag ich denn?
Ja, weiß ich auch nicht.
Oder bei Dietmar Wein, wen magst du nicht?
Mit dem, ja, aber dazu waren sie zu gut.
Sehr gut.
Hast du schon mal Angela Merkel in Uckermark getroffen zum Beispiel?
Also den würde ich hier mit Angela Merkel.
Dein Wein, den besten des Abends.
Den würde ich mit Angela Merkel mit großem Vergnügen trinken. Den hier, Chateau Boera, noch immer den ersten, würde ich dann trinken mit meiner lieben Nachbarin Katja.
Epstein.
Nein. Bitte. Mhm. Und den letzten Wein, also...
Der von mir, der war auch sehr gut.
Der war super. Also, mit einem, sagen wir mal so, mit einem netten witzigen, charismatischen,
Mann Anfang
introvertierten 40. Anfang 40?
Mag ich habe erst nächstes Jahr Geburtstag.
Können wir es erhöhen, wenigstens auf 10 Jahre, Anfang 50?
Gut, das ist er.
Ja, aber er ist ja schon verheiratet.
Ja, ich auch.
Na und? Ich nicht.
Du bist nicht verheiratet. Die Prinzessin wäre noch.
Okay, mit einem charismatischen...
Darf ich den hier mitbringen?
50-jährigen Rettungsschwimmer.
Den ich noch nicht kenne oder noch nicht gut genug. Mhm.
Rettungstaucherin mit Rettungsschwimmer. Das Sarah.
Ich bin sicher, er würde dann sagen, ich bring mal einen neuen mit, Sarah, ich werde dir mal was beibringen.
Ja, geht durch die Edeka-Theke wieder mal. Und zack.
Sarah, irgendwie sind wir am Ende und trotzdem lange noch nicht fertig miteinander. Das ist ganz schräg. Du kommst hierher wieder, glaube ich. Ich glaube auch zu, damit die Guten gewinnen, um es noch einmal gesagt zu haben, kommst du auch noch mal zu Gast, glaube ich. Es war eine ganz wunderbare Folge. Wir haben maßlos, also wirklich maßlos mittlerweile überzogen, aber ist doch egal.
Das macht nichts.
Wie lange wollten wir denn?
So fast 2 Stunden. Jetzt sind wir bei fast 3.
Ja gut, so maßlos.
Man merkt immer, wie eine Folge läuft, wenn ich sehe, wie viel ich von meiner Vorbereitung benutzt habe. Bei dir war es so gut wie gar nichts.
Sorry for that. Furchtbar.
Nee, das spricht dafür, dass es sehr unterhaltsam war. Manchmal zieht man sich auch die letzte Frage aus der Nase irgendwie, aber bei dir war es genau der andere Fall. Es war einfach ein wunderbares, unterhaltsames, entspanntes Gespräch.
Weil ihr so lieb seid, das muss man sagen. Ihr seid so liebenswürdig und gut informiert gewesen und habt tolle Weine und alle hier, das ganze Team. Leider habe ich nur noch 3 kleine Tomätchen. Ich würde sagen, die gehen an die Technik.
Ja, unbedingt.
Und eins geht an meinen nächsten Weinkompagnon. Ich danke und komm gern wieder, es sei denn, eure Gäste sagen, boah, die geht ja gar nicht, die klabbert die ganze Zeit.
Spar dir noch 2 Sätze auf, weil die letzten Worte gehören immer dem Gast. Wir sagen erst Tschüss an alle Hörerinnen und Hörer. Danke, Weinprinzessin, dass du wieder dabei warst. Oh, wie schön.
Wegen der Tomate.
Oh, die Prinzessin weint wegen der Tomate. Danke an die Technik, danke an alle bei ASK, danke an irgendwie in irgendeiner Form an dich, Dietmar.
Dankeschön. Diesen Dank kann ich auch irgendwie einfach nur an dich zurückgeben. Mhm. Ich wollte eigentlich gerne noch Sarah fragen, inwieweit Kürbiskernöl sich tatsächlich auf Haarwuchsmittel auswirkt.
Das klären wir
in der nächsten Folge. Mhm. Insofern, ich freue mich auch. Das war ein wirklich wunderbarer, wunderbarer.
Zur 70. eine der, wenn nicht sogar die geilste Folge überhaupt.
Mega.
Sarah, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und wie immer, die letzten Worte gehören dir.
Ihr seid wirklich Schatzis. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein sollte. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch. Und vergesst nicht, ihnen einen kleinen Fanbrief zu schreiben an den tollsten Podcast. Das war's.
Dieser Podcast wird produziert von ASK, der Kommunikationsagentur in Berlin.